Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Das stimmt. Und nach der Sommerpause dachten wir uns, wir laden uns mal wieder einen Gast ein.
Ein Gast?
Ja. Sehr gut. Mal wieder eine schnuggelige Runde hier. Nicht ganz alleine oder nicht ganz zu zweit. Wir sitzen heute bei dir in der Küche und sind mit einem, ich denke, sehr, sehr bekannten, mit einer sehr bekannten Person aus der Whisky-Szene gerade per Zoom verbunden. Und er hat eigentlich schon sehr, sehr lange mit Spirituosen zu tun, denn er war sehr, sehr lange als Bartender unterwegs, hat auch an verschiedenen Cocktail-Wettbewerben teilgenommen. Es gibt da ein ganz witziges Video, was ich bei YouTube gefunden habe, bei einem Cocktail-Wettbewerb. Und hat dann aber einen anderen Weg eingeschlagen und ist dann quasi von der einen Seite des Tresens auf eine andere gewechselt. Und zwar ist dann erst in Richtung Vertrieb gegangen und arbeitet jetzt als Markenbotschafter für unter anderem sehr, sehr bekannte Whisky-Marken. Dazu zählen The Glenlivet, eine meiner Lieblinge, aber Lauer noch dazu. Und wir wollen uns heute mit ihm über das Thema Redbreast unterhalten. Olli, wen haben wir zu Gast?
Ich glaube, wir haben Mr. Redbreast, Eik Thormann.
Moin. So.
Grüß dich.
Ja, Mensch, das war ein ganz liebes Intro. Moin, moin.
Grüß dich. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr cool, dass das geklappt hat. Wir haben ja schon ein bisschen Vorlauf gehabt und haben schon den ganzen Sommer so ein bisschen dem Tag heute entgegengefiebert. Von daher nochmal umso schöner, dass wir heute zusammen sein können. Und nochmal für euch da draußen, wir wollen uns heute mit Eik so ein bisschen zum einen über ihn natürlich unterhalten. Das ist ja immer unser Anspruch, dass wir unsere Gäste so ein bisschen ausquetschen, aber auch natürlich über die Marke Redbreast in erster Linie. Und da würde ich gleich mal starten. Ich habe gerade gesagt, du bist Markenbotschafter oder wie man so schön sagt, Brand Ambassador für Redbreast beziehungsweise für den großen Konzern Pernod Ricard.
Korrekt, in Deutschland.
Was treibst du den ganzen Tag da so?
Das, was ihr zum Hobby macht, habe ich als Beruf. Ich podcaste selber auch. Ich habe einen eigenen Redbreast-Podcast, wo es dann halt um Bartender geht. Ich reise durch die Nation und gebe Whisky-Schulungen sowohl für unsere Kunden. Das heißt, ich bin auch viel in der gehobenen Gastronomie unterwegs, schule dort das Personal, mache Aktionen mit Bartendern, schule oder mache Tastings und Whisky-Dinner und große Events rund um Whisky auch für ja, ganz normale Endverbraucher, die Lust haben, Neues über Whiskys zu hören oder sich auch entertainen lassen möchten, Kaufanreize brauchen. Ich kümmere mich um die Whisky-Messen bei uns, ja, und bin eigentlich so in einem normalen Jahr, und ich glaube, wir reden am besten immer über ein normales Jahr anstatt über Corona-Jahre, bin ich ungefähr so 200, ein bisschen mehr als 200 Tage im Jahr nicht zu Hause, sondern irgendwo in der Nation unterwegs, um Leuten Whisky näher zu bringen.
Wahnsinn. 200 Tage, also das ist für mich halt so eine Riesenzahl. Ich weiß, Olli ist zum Beispiel auch immer relativ viel unterwegs. Du bist irgendwie 2-3 Tage die Woche unterwegs, aber 200 Tage ist natürlich Wahnsinn. Das ist ein extremes Pensum. Das heißt, du kennst wahrscheinlich auch jede Hotelbar in Deutschland.
Also Hotelbars kannte ich vorher schon in Deutschland, alle, die man kennen sollte. Dafür musste ich kein Ambassador werden, Gott sei Dank. Ja. Aber ich kenne auf jeden Fall viele miese Business-Hotels. Das ist eigentlich noch viel schlimmer. Wenn man immer in schönen Fünf-Sterne-Häusern mit Top-Cocktailbars absteigen könnte, dürfte, müsste. In der Stadt ist ja alles gar kein Problem, ne? Aber komm mal irgendwo hinter Tupfingen irgendwo aufs Land und versuch da mal ein vernünftiges Hotel zu finden. Das ist nicht immer so einfach.
Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Und wo du gerade sagtest, dass du auch viel auf...
Recht.
Olli weiß auch so, was los ist.
Also ich sag nur Hotel zur Post.
Ja, das ist immer das Beste, ne? Irgendwann muss ich mal ein Buch darüber schreiben. Ich mache immer die Qualität eines Hotels fest an dem Fahrstuhl hinter der Rezeption. Wenn das Ding ungepflegt und irgendwie aus dem vorletzten Jahrhundert ist, dann weißt du schon, das Zimmer kann nicht viel besser werden.
Oh Mann, ey. Das ist krass. Da sind wir schon so ein bisschen auch Ja, hat also auch ein paar negative Seiten, das ganze Business vielleicht. Wenig zu Hause und teilweise schlechte Hotels, aber ich glaube, das ist verkraftbar. Aber was mir gerade einfällt, ich glaube, wir haben uns 2019 in Erfurt auf der Terona-Messe gesehen.
Da war ich auf jeden Fall.
Da warst du, oder?
Da war ich dich, da habe ich Tastings gegeben.
Genau, und da habe ich nach dir das Artback-Tasting gemacht.
Du warst das, deswegen muss ich so schnell weg.
Ja.
Ja.
Das ist mir jetzt irgendwie im Nachhinein dann so eingefallen, weil das Gesicht wusste ich dann definitiv. Ja, sehr schön. Wie sieht's aus? Nächstes Jahr?
Darf ich mal bitte kurz fragen, ist der Tim da unangenehm aufgefallen? So von wegen hier irgendwie, geh weg hier.
Das ist halt immer dieses, du musst das immer so sehen. Ich mache halt Speyside-Whiskys, die Leute gerne trinken. Und wenn dann diese Torf-Jungs kommen, ne, die meinen, die Welt erfunden zu haben, das wird halt automatisch unangenehm. Das ist halt gar kein Problem. Da kennt man, das kennt man, da guckt man drüber hinweg. Und ja, er war noch jung, alles gut.
Aber die Regensprengteranlage ist nicht angegangen, als
du
die Flaschen aufgemacht hast.
Nee, das war in Ordnung. Okay. Aber für den Plan, denkst du, 2022, vielleicht sehen wir uns ja dort.
Also Whisky-Messen ist natürlich immer ein großes Thema.
Ja.
Die einzige, die ich dieses Jahr mache, ist jetzt nächste Woche in Berlin.
Mhm.
Der Whisky-Herbst,
ja.
Da bin ich. Diese Wochenende ist, glaube ich, Köpenicker Whisky-Herbst, aber nächste Woche ist ein Berliner Whisky-Herbst in der Malzfabrik, da bin ich auf jeden Fall dabei.
Ja.
Und ich glaube, das war es dann auch soweit mit Whisky-Messen für dieses Jahr. Mhm. Inter-Whisky soll ja noch stattfinden, da bin ich noch am Überlegen, ob wir das irgendwie hinkriegen, glaube ich aber eher nicht. Und dann nächstes Jahr Hanse Spirit. Tarona ist eigentlich bei uns immer recht gut gesetzt, dass da zumindest Tastings stattfinden, ob da jetzt Stand in großem Maße. Wir arbeiten ja immer mit einem Partner zusammen, mal schauen. Und ja, dann mal gucken, was noch mit der Fine Spirit in München, ne? Auch eine große Messe.
Ja, ja.
Unsere größte Leitmesse für die Bar, die BCB in Berlin, findet ja auch statt. Mal gucken, wie das alles so wird. Also Messen ist gerade so ein ganz komisches Thema. Ne?
Sag mal bitte ganz kurz, du hast gerade gesagt, die Leitmesse für die Bar. Was ist der Unterschied zwischen einer Whisky-Messe und einer Barmesse? Was passiert da auf der Barmesse? Whisky-Messen kennen wahrscheinlich unsere meisten Zuhörer. Was passiert auf einer Barmesse?
Fachbesucher erstmal. Alles rund um Gastronomen, das heißt Profitrinker. Das heißt.
Würde ich mich auch bezeichnen, aber.
Ja, aber im anderen Stil. Das ist halt wirklich eine Schaumesse, ne? Das ist so die Leitmesse, da werden neue Produkte präsentiert, da kommen die Master-Distiller hin und das halt nicht nur Whisky, sondern sehr viel Rum, Gin, alles, was Mixability hat, Wermuts. Dann gibt es da große Podiumsdiskussionen, viele Präsentationen, neue Skills, neue Wirtschaftsideen. Das heißt, wie kriege ich mein Personal ran? Wie führe ich eine Bar? Was hat mich erfolgreich gemacht? Tops and Fails. Kommen da viele internationale Traveler kommen da hin. Die Barsprache ist sehr englisch. Das heißt, fast alle Vorträge sind dort in Englisch und über 200-400 Aussteller, die dort dann halt sich die Klinke in die Hand geben in einem normalen Jahr, ne? Dieses Jahr mal schauen, wie das alles so wird und ansonsten der Abend dreht halt durch. Was nach einer Whisky-Messe dann meistens noch irgendwie einen Ausklang in irgendeinem großen Pub hat, kann man sich halt die BCB in Berlin vorstellen. Die dritte Halbzeit ist die Bars abends. Und wenn dann irgendwie ein paar tausend Bartender in einer Stadt sind, wollen die in die geilsten Bars. In jeder Bar ist irgendwo eine Party, irgendeine Firma schmeißt irgendwo eine Megaparty, irgendwo gibt es was zu essen, was zu trinken. Mhm. Und irgendwo geht es dann nochmal in den Club und am nächsten Morgen geht es weiter auf der Messe. Das ist wirklich was für ausgebildete Nieren.
Bartenders Christmas, ne?
Also du weißt, wenn wir das nächste Mal zu so einer Messe, dann rufen wir einen Ike an und dann wollen wir auch das Bändchen, das goldene Bändchen für die Bar haben.
Also da zahlt natürlich niemand was, ne? Du zahlst Eintritt, meistens kriegst du eine Karte von der Industrie, irgendein Partner hast du und dann wollen die ja, dass du deine Sachen probierst und es ist da aber selten, dass da jemand wirklich mit Vollabstoß steht, weil das wird abends dann zelebriert, ansonsten will man tagsüber auch wirklich ein bisschen Business machen.
Ist ja klar. Aber das ist spannend, weil ja Whisky-Messen eher Connoisseurs-Messen sind, die da hingehen, weil sie wissen, da gibt es Stoff, den ich vielleicht so nicht bekomme, weil man fachsimpeln kann untereinander über den privaten Konsum, den man so hat, im Gegensatz zu dem zu der Idee, hey, es gibt Businessmodelle, es gibt Barkonzepte, es gibt bestimmte Spirituosen, die man machen kann oder Dinge zum Zumixen, was auch immer. Also irgendwie News, Updates, tolle Produkte und das Ganze eher aus einer Business-Perspektive sind. Finde ich cool.
Also
das
war spannend. BCB ist mega. Also ich durfte einmal dabei sein. Es ist wirklich hochinteressant, wenn man dann auch Leute wie Dave Broom und so reden hört und dann diese Riesenstände, das also ist nochmal wirklich eins on top und abends die Partys, du hast recht.
ja, die sind nicht schlecht, ne?
Auf jeden Fall gut.
Aber das ist halt auch noch so ein Thema dieser Whisky-Messen. Immer was Neues hat man nicht immer zu erzählen. Ne? Das ist halt auch manchmal das Problem. Dann überlegst du dir wirklich, dieses Jahr lohnt es sich irgendwie auf einer der teuersten Messen einen Stand zu haben, wenn du nichts Neues zu erzählen hast. Wieder irgendwie mit einem Glenlivet 12, 15, 18, das ist zwar schön, da hinzugehen, aber da holt man dann eher so die Neu-Whisky-Trinker mit ab, die dann auf manchen Messen sehr zahlreich sind, auf manchen Messen halt eine Minderheit darstellen. Ich sag mal, The Village in Nürnberg ist genial, ne? Mit Produkten, die man halt so für Einsteiger anbieten möchte oder leichtere Whiskys, da ist das super für auf der Limburg Raritätenmesse brauche ich damit nicht hingehen, ne? Wenn ich jetzt mal die beiden Extremer darstellen darf. Und deswegen werden Konsumentenmessen immer interessanter, auch für Spirituosen, ne? Eat and Style, Men's Health Messen, irgendwie solche Sachen, ne? Gentleman Messen. Also das wird immer mehr und mehr werden, weil da catchst du halt ein Publikum in einem Bereich, die ja damit so nicht rechnen, dann bist du einer von wenigen Spirituosen und nicht einer von vielen.
Ja. Das merkt man ja auch inzwischen bei, selbst bei Magazinen und so weiter, die eher so Lifestyle-Magazine sind, dass immer mehr Whisky irgendwie da auch mit reindrängt und dann, dass es dann im Endeffekt solche Messen gibt, die eigentlich andere Themen abbilden und dass dann da Whisky mit vorkommt, ist dann wahrscheinlich eher so die logische Konsequenz. Aber was da auch interessant ist, wenn ihr wirklich oder wenn man dann wirklich sein Feld natürlich ein bisschen verbreitert, ist es dann für solche Kunden interessant trotzdem, dass die den Purgenuss im Endeffekt bevorzugen oder spielt ihr dann auch mit Cocktails oder Food Pairings etc. pp.?
Gerade da sind wir gerade ganz stark mit drin. Redbreast habe ich eine Zeit lang sehr viele Cocktails gemacht. Jetzt gerade eben mache ich zum Beispiel mit Glenlivet. Mit Glenlivet fange ich gerade stark an, einen neuen Hero-Drink zu promoten. Wir wollen ihn jetzt etablieren, den Glenlivet Sour. Das soll immer mehr und mehr werden mit verschiedenen Ausprägungen. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Mixability eines Single Malts und auch eines Single Pot Still Whiskys immer mehr und mehr in den Fokus rutschen. Weil man muss dem Verwender halt auch unterschiedliche Anwendungen geben. Ne? Das heißt, wenn er die Flasche zu Hause stehen hat, dann kann er ihn halt auch noch mal außerhalb eines Purgenusses noch mal ein zweites oder drittes Mal irgendwie benutzen.
Passt beim Spacehead Whisky aber auch, ne? Also fruchtig, irgendwie floral, leicht so. Ne? Da ist ein Sour vielleicht auch echt ein guter Point on, um einen schönen Cocktail zu machen, ne?
Auf jeden Fall, da gibt es ein paar schöne klassische Rezepte. Die wenigsten basieren wirklich auf dem Single Malt. Die meisten beim Whisky sind eher auf Bourbon oder Rye. Genau. Es gibt sehr wenige Scotch Whiskys und wenn, dann verlangen die auch mal kräftigere, mal leichtere. Aber es hat sich bisher noch nicht so der Superhero Classic Scotch Whisky Cocktail leider rausgebildet. Es gibt ja den Blood and Sand, aber da scheint sich auch die Geister, ob der ein bisschen Torf oder Rauch haben darf und ob es ja ein Blended Scotch oder ob das ein Single Malt dann rein darf oder wie auch immer. Aber leider gibt es noch nicht den perfekten Malt Cocktail.
Ich finde so eine Sauerabwandlung ganz geil. Da gibt es auch diesen Penicillin-Cocktail.
Ja.
Den finde ich grandios. Der macht auf jeden Fall Spaß. Und das ist, glaube ich, auch Spacehead Whisky und so ein bisschen dann irgend so ein Isla Whisky dann noch ein paar Dashes drüber.
Ja, genau. Ja.
Und ich muss sagen, der Mensch, der mir das den schottischen Whisky beigebracht hat, mittlerweile über 80 Jahre, der hat immer ein Rusty Nail getrunken. Der hat immer eine Grandview 15 im Schrank gehabt und halt. Der war eingeschränkt auf drei Sorten: Johnny Walker, Glamorangie und Glenfiddich. Davon hatte der aber dann immer irgendwie von jedem Brand halt irgendwie 5, 6 Flaschen und hatte immer so 15 sonst plus Flaschen offen, aber eigentlich mehr auf die drei verteilt. Engländer, ich weiß nicht so, aber cooler Typ. Und bei dem gab's, der hat immer noch einen Dembrue 15 und dann hat er einen Rusty Nail gemacht.
Rusty Nail ist ein tolles Getränk.
Du hast gerade gesagt,
darf nicht zu viel, ganz kurz, da darf nicht zu viel Dremel drin sein.
Also kurz da draußen für die Zuhörer, die das nicht wissen, ein Rusty Nail ist ein Scotch Whisky mit einem Honiglikör. Der muss nicht 15 Jahre haben, den gibt es auch als Standard. Am besten in einem ganz normalen kleinen Tumblerglas mit ein bisschen Eis. Oder wenn man ein bisschen erkältet ist, das Ganze warm gemacht. Da hilft der
Honig. Ist der Pro-Tipp.
Wirklich sehr, sehr, ja, Bartender-Tipp.
Ja, Vic Medi-Night für die Bartender.
Oh, warmer Drambuie, super.
Okay, krass. Du hast gerade gesagt, dass für Cocktails vor allen Dingen Bourbon und Rye verwendet wird. Und Rye, für mich zumindest, ist immer sehr ausdrucksstark, sehr würzig. Und da würde ich gerade gerne den Bogen spannen, so ein bisschen mal zu Redbreast als Single Pot Still. Denn man sagt ja auch, dass ein Single Pot Still Whisky so diese typische Pot Still Würze hat. Und das kann ich mir in einem Cocktail zum Beispiel auch ganz geil vorstellen.
Ja, also gerade Irish Whiskys und auch Jameson, der ja auch bei uns aus der Distille kommt, ist ja ein Irish Whisky, eignet sich hervorragend durch seinen kleinen Maisanteil. Bei Redbreast haben wir ja auch nur gemälzte und halt auch den Anteil an ungemälzter Gerste, was schon mal den Geschmack ändert in dem ganzen Whisky. Macht es ein bisschen getreidiger, so ein bisschen brotiger, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Und wir haben die dreifache Potste-Destillation dabei, das heißt, unser New Make ist ein bisschen leichter und kriegt dadurch mehr Charakter vom Holz.
Ja.
Und auch das funktioniert hervorragend in Cocktails. Ich mache ja viele Bartender-Aktivierungen, die heißen bei mir Birdhouse. Da fahre ich irgendwie, ich habe das jetzt 5-mal gemacht in unterschiedlichen Regionen in Deutschland, war mit den Bartendern mal auf dem Berg in Garmisch-Partenkirchen auf 1500 Metern, war mit denen in der Nähe von Köln in der Tropfsteinhöhle auf 20 Metern Tiefe, in Hamburg in den Apfelfeldern vom Alten Land und so weiter und so weiter und habe da dann immer typische Cocktails aus dieser Region, natürlich alles irisch angehaucht und immer mit dem Augenmerk der Nachhaltigkeit. Das ist für mich ein ganz großes Thema bei Redbreast, diese Naturverbundenheit. Wir haben jetzt auch so Vogelfutterhäuschen, Gepas, also Geschenkverpackungen, habt ihr mal gesehen, können wir nachher nochmal drüber sprechen.
Ja.
Und also dieses ganze Thema Wald, Kräuter, nachhaltig arbeiten, Honig viel. Bei mir gibt es kein Plastik, keine Trinkhalme in den Gläsern, keine unnötige Shishi. Aber ganz wichtig ist halt immer irgendwas mit Naturverbundenheit damit drin.
Ja.
Das bietet dann halt ein riesengroßes Feld.
Das glaube ich. Und ich glaube, dieses Jahr ist nicht dieses Jahr auch irgendwie der Vogel des Jahres, das Rotkehlchen?
Ja, toll, oder?
Mega.
Mega,
das ist ja schon so eine Steilvorlage für euch.
Läuft.
Also das ist doch eigentlich perfekt, 2021. Und Olli und ich haben im Übrigen hier gerade eine Flasche Redbreast 21 stehen. Wollen wir uns mal einen einschenken?
Bitte, bitte. Ich kann es euch nicht einschenken, das müsst ihr selber machen. Aber dann gucke ich mal, was ich mir in der Zeit selber einschenke.
Jo. Also dazu habe ich was zu sagen. Ich habe einen... Also ich habe sogar noch einen Lustau, der ist aber noch im Zulauf und ich habe noch einen 15er, aber der steht an einem anderen Ort, da komme ich gerade nicht ran. Und ich habe in meinem Schrank von heutigen Abend noch einen 21er gefunden. Das ist die alte Edition.
Die alte Edition, genau.
Genau, du kennst dich damit besser aus. Der hat vorne noch so eine fette Messingplakette oben drauf.
Also die Schutzfolie ist
noch nicht abgezogen. Messingkupfer? Nee, die Schutzfolie habe ich noch drauf, weil der stand ja nur im Schrank bis jetzt. Ne?
Also sehr gut. Das ist wie beim neuen iPhone. Das Beste ist immer die Schutzfolie
abzusetzen. Ja, das stimmt.
Meinst du, ich sollte
das... Nein. Die kommt auf an, wie leer oder voll die Flasche ist.
Guck mal hier, pass auf, jetzt zu uns, ich lüfte das jetzt mal. Die ist ja noch voll. Aber ist ja egal. Ich lüfte jetzt mal das Röckchen hier. Ich weiß nicht, ob man das hört.
Naja, so.
Sehr gut.
Sehr geil. Das ist sieht wirklich wunderschön aus und der hat an der Seite so eine Art einen Knopf, auf dem eine 21 steht, auch so ein Kupferknopf und das ist ein Magnetverschluss und da kommt die Flasche raus und dann sieht der Ike auch gleich, warum ich die, obwohl ich weiß nicht, ob du es erkennst. Wir haben hier einen kleinen Transportschaden hier oben in der und deswegen hat mir der Händler die mit einem unfassbar netten Rabatt überlassen.
Sehr schön. Hast du ein Glück gehabt?
Ja, das ist, muss man, ich will den Namen jetzt nicht sporten, aber das ist, der ist Teil unseres Leipziger Stammtischs und ist auch Whisky-Händler hier in Leipzig. Und wenn der mal solche Sachen hat, dann sagt uns netterweise Bescheid und sagt, er kann das in seinen Shop nicht aufnehmen, weil seine Online-Kunden das direkt reklamieren würden, etc. Und dann fragt er halt uns, ob wir das für den Rabatt, den er bekommt, halt auch übernehmen würden. Und dann macht das auch Spaß. Ich weiß gar nicht, das war kurz vorm Brandwechsel. Also so lange habe ich noch gar nicht. Aber so vielleicht ein halbes Jahr vorher oder so habe ich die.
Super. Also ganz ehrlich, solche Sachen würde ich immer sofort nehmen. Ne? Schadet mir überhaupt nicht, solange das Liquid da drin gut ist.
Eben. Ja, so. Und es ist ja gut.
Aber es ist ja so, weißt du, wenn ich jetzt für ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, was kostet der, 140 Euro oder so, wenn ich so eine Flasche bekomme, ich sage es mal einfach so, ne, vielleicht ist der auch ein bisschen günstiger, ein bisschen teurer, wenn ich so eine Flasche bekomme und da ist innen drinne in der Halterung der Flasche, in dem tollen Karton mit Magneten und
ja, klar.
Ist da innen drinne hier oben die Pappe gerissen, ne, dann sage ich auch, ey Leute, will ich neu haben. Und der sagt halt, wenn ich jetzt beim Vertrieb an mich, also beim Distributor mich melde und sage, hey, hier ist die Verpackung, ist kaputt, dann sagen die, ja, ginge vielleicht irgendwie, aber ist für uns extrem stressig, neue Verpackung zu organisieren. Wir würden dir lieber noch irgendwie einen Discount geben da drauf im Nachgang, dass du das Ding so irgendwie loswirst.
Bei kleineren Sachen kriege ich dann die Flasche und schicke eine neue aus meinem Lagerbestand raus. Das passiert auch mal.
Sehr gut.
Also eine neue Flasche hätte ich jetzt auch noch dazu genommen. Also wenn er jetzt gesagt hätte, bezahlen vollen Preis, dann nehme ich auch eine zweite Flasche, aber...
Hahaha, Scherzkeks. Uli, du hast gerade gesagt, noch altes Design. Ike.
Ja.
Ich glaube, 2019 war das, ne? Da gab es einen Designwechsel.
Ja, wir haben die Flaschen einmal komplett angepackt und sie haben ein kleineres Papierlabel bekommen, das heißt mehr Glas und das Ganze einmal so, dass jede Sorte, also jeder SKU, wie es ja in der Fachsprache heißt, jedes einzelne Brand, also jeder einzelne Jahrgang hat seinen eigenen Vogel bekommen.
Okay.
Wenn ihr unterschiedliche Redbreasts nebeneinander stellt, dann seht ihr, dass bei normalen 12er der Vogel ganz normal steht. Das ist unser Hauptlogo. Und dann beim 12er Fassstärke, also der 12 Car Strands, der 15, 21 und auch der Lustau und alle, die noch kommen oder da sind, haben dann, da sieht der Vogel so ein kleines bisschen anders aus. Das ist eigentlich total witzig. Und auch die Labels sind dann mehr so den Aromen. Jede Flasche hat so quasi seinen Farbcode bekommen.
Ja. Ne?
Und jetzt nach 15 bis 20 Jahren des Labels, was ihr da habt, also es war auf jeden Fall über 10 Jahre, genau, das war noch eher so den 70er, 80er Jahre Flaschen nachempfunden, hat das jetzt doch mal einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht.
Ich muss aber sagen, trotzdem immer noch wunderschön und trotzdem irgendwo oldschoolig. Also es ist modern, aber gleichzeitig irgendwie auch traditionell. Natürlich auch dadurch, dass es so eine filigrane Zeichnung ist, der Vögel. Ich war total begeistert von dem neuen Design. Ist ein bisschen klarer, strukturierter. Wir haben das auch irgendwann mal in einer Podcast-Folge besprochen gehabt. Ja. Und haben uns sehr, sehr gefreut über die Neugestaltung.
Echt cool. So schön. Darf ich mal ganz kurz um Ruhe bitten, dass ich mal diese Flasche öffne? Mal gucken.
Das wird nix. Sehr gut.
Immerhin. Herrlich. Nein, also ich habe...
Warte, ich will auch.
Ja,
da sieht man, dass sie schon fast leer war.
Korkentrocken. was hast du Schönes?
Ich habe jetzt einfach Lust, weil dieser Podcast geht bestimmt noch etwas länger, schenke ich mir mal eine Flasche ein, die es so in Deutschland nicht gibt. In Nachbarländern bekommt man sie und im Netz kriegt man sie auch, allerdings für etwas mehr Geld. Das ist ein Redbreast 27 Ruby Port Cask.
Ja, klingt fantastisch.
Habe ich jetzt Lust drauf. Ist Fassstärke. 54,6, 27 Jahre alt.
Wahnsinn.
Dem König, was dem König gehört. Also finde ich völlig fein, dass du das Ding rauszauberst. Also wie gesagt, das war jetzt nicht, weil wir haben wirklich nur den 21er gerade hier verfügbar. Ich hätte den auch sonst noch 5 Jahre im Schrank stehen gelassen, wäre auch okay gewesen. Aber ich finde es auch schön, den mit dir aufzumachen. Also wir haben überlegt, so und ohne darüber nachzudenken, ich habe gesagt, ich habe 21er offen, Tim, ja, perfekt, 21er noch da. Tim sagt, perfekt, mach auf, fertig und dann.
Was habt ihr für Gläser?
Okay. Classic Malt, so in der Form ungefähr.
Tut euch selber und dem Whisky einen Gefallen, gebt ihn ein paar Minuten, kriege ich gerne schon mal drin, nimm schon mal einen Schluck, aber gebt ihm ein paar Minuten Zeit zum Atmen. Der Junge hat 46%, der war jetzt lange in der Flasche gefangen. Das Rotkehlchen muss erstmal wieder ein bisschen fliegen, bevor der dann wirklich seine komplette Bandbreite eröffnet.
Ja. Kannst du sagen, hat der irgendwie eine Badge-Nummer oder kann man irgendwo erkennen, von wann der ist?
Der 21er hat keine Badge-Nummer.
Okay, gut.
Also der Castrans hat Badge, die anderen Editionen haben meistens einen Badge. Also die normalen Altersangaben 12, 15, 21 haben keine durchlaufenden Badge-Nummern.
Okay. Aber mein Karton hat noch ein total tolles, großes Kupfer-Display.
Da freust du dich.
Ja. Nein, es fühlt sich auch gut an. Also
ja, so samtig und so, ne? Ja.
Also monsterwertig, ne?
Aber also auch die neue ist auch schön. Die neue
ist wunderschön, auch mit dem Holz und ja. Zum Aufklappen.
Du hast das Neue, ne?
Ja. Also macht wirklich was her. Kannst du uns was über die Zusammensetzung sagen, was so an Fässern in den 21er mit reinkommt?
Also ich denke, jetzt nicht nur beim 21er, sondern fangen wir mal bei Redbreast allgemein an. Du hattest mich ja vorhin schon mal gefragt. Also ganz wichtig bei uns ist halt die Getreidemischung aus gemälzter und ungemälzter Gerste. Das hat ja was aus der Geschichte von irischen Whisky zu tun, als die Engländer damals noch die gemälzte Gerste besteuert haben. So haben wir halt eine Mischung. So, wir arbeiten mit unterschiedlichen Getreidemischungen. Einmal mit etwas mehr und einmal mit etwas weniger ungemälzter Gerste. Aber es ist immer so um und bei 60% ungemälzt.
Okay.
Das ist erstmal so der erste große, wichtige Punkt. Und dann haben wir die Unterschiede in der Destillation. Das heißt, wir destillieren dreimal und haben bei der dritten, also bei der Spirit Still, unterschiedliche Temperaturen, die wir abcutten. Und das macht auch schon mal einen großen Unterschied aus bei dem Whisky. Und dann wird das alles sortenrein gelagert. Das heißt, wir haben unterschiedliche Getreidemischungen, unterschiedliche Cuts. Die werden dann in First- und Second-Fill-Bourbon-Casks aged. Mindestens dann halt ihre Altersangaben oder auch länger. Und es ist immer Double Cast Matched. Das heißt, es ist immer sowohl Parallelreifung zum Bourbon als auch zum Sherry. Und kein Redbreast kommt raus, der nicht mindestens irgendwo Sherry gesehen hat.
Okay.
Und zwar mindestens die Jahre. Es ist kein Finishing, sondern wenn wir jetzt den normalen 12er als Grundlage nehmen, mindestens 12 Jahre in ehemaligen Bourbonfässern und mindestens 12 Jahre in einem ehemaligen Sherryfass.
Okay.
Dann teilweise halt wie beim Lustau nochmal ein Finishing, jetzt beim 27er, den ich trinke, auch nochmal ein Port finished oder halt bei dem 21er halt beides Parallelreifung, mindestens 21 Jahre Ex-Bourbon, 21 Jahre Ex-Sherry und das hauptsächlich Oloroso.
Okay.
Ein bisschen Fino dabei, aber der Großteil ist Oloroso und der Großteil der Fässer, das ist halt auch was Besonderes bei uns, dass wir wissen, dass ein Großteil unserer Fässer von Lustau kommen. Lustau sagt, alle unsere Oloroso-Fässer gehen zu Redbreast, aber das reicht uns leider nicht. Das heißt, wir haben noch eine zweite Hacienda dabei, aber der Großteil unserer Fässer kommt von Lustau. So weiß man halt, oder sind wir eine der wenigen Whiskys, die wirklich sagen können, wir wissen, wo unsere Sherry-Fässer herkommen.
Das ist sehr gut. Und hat das einen Hintergrund, warum auch immer Sherry beziehungsweise ein Süßwein verwendet wird?
Das ist unsere Geschichte. Das ist, du fragst das so wunderbar, da kann ich genau drauf reinhauen, ne? Also dann gehen wir mal auf die Geschichte von Redbreast ein. Das Rotkehlchen ist in Irland ein sehr beliebter Vogel. Aber gehen wir mal zurück. Also der erste Redbreast ist 1912 auf den Markt gekommen. Mhm. Und damals noch als ein sogenannter Bounder, so wie es heutzutage auch wieder beliebt ist. Es gibt mehr irische Whisky, als es Destillen gibt. Und das liegt halt daran, dass Händler hingehen können und sagen, verkauf mir ein gelagertes Fass, ich will ihn unter meinem Namen verkaufen. Mhm. Das Fass wird dadurch ein bisschen teurer, aber du kannst es machen. Das ist in Irland als Bounder bezeichnet und absolut gängig. Und damals gab es eine Firma, die heißt Gilbey's. Habt ihr vielleicht noch nicht so gehört? Als Bartender, der das schon etwas länger macht, kennt man noch Gilbey's Gin. Den gibt es auch noch im asiatischen Bereich. Und früher waren die Händler für Südweine. Das heißt, die haben Port, Madeira, Sherry in Common Wales hinein importiert und haben dann halt immense Mengen an alten Sherry, Port, Madeira, Wermutfässern da in England rumliegen gehabt.
Ja.
Und sagten halt, was machen wir damit? Und sind dann, okay, wenn wir jetzt sagen 1912, kam ein 12-Jähriger auf den Markt, das heißt, wir reden so von 1900. Vielleicht sind sie ein bisschen früher auf die Idee gekommen, sagen wir Ende 1800 sind die Jungs von Gilbey's auf die Idee gekommen. Wir packen jetzt unsere Eichenholzfässer, wo vorher Sherry drin war, auf unseren Pferdefuhrwerk mit Stroh ausgelegt, so wie man es noch aus alten Filmen kennt. Und wir fahren in unsere Nachbarschaft in Dublin, in die Bow Street, wo damals Jameson produziert wurde. Und in der Zeit war Jameson ein reiner Single-Pot-Still-Whisky.
Ja,
zu dem Zeitpunkt hat sich das noch nicht durchgesetzt in Irland, die Verwendung von Grain. Die kam ja erst später mit dem Erfolg der Schotten mit ihrem Blended Scotch, haben die in Irland irgendwann auch angefangen damit. Und somit haben sie sich halt ihren Pot Still Whisky von Jameson geholt, haben ihn in ihre eigenen Fässer gepackt und ihn auch bei sich selber in den Kellern gelagert. Und dann haben sie halt den Jameson länger gelagert, als es üblich war für Jameson, durften dem Produkt dann einen eigenen Namen geben, ja. Haben dann irgendwie als Kürzel noch sowas wie JJ draufgeschrieben, da wussten halt alle Iren, der New Make für diesen Whisky kommt von John Jameson. Mhm. Und der Chef der Firma war ein Ornithologe. Deswegen gab es in der Firma unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Vogelnamen. Und das Einzige, was sich halt über die Zeit gerettet hat, war Redbreast.
Das ist cool. Das ist mal eine geile Story halt auch.
So. Ja, super, ne?
Großartig.
Und die Iren lieben ja ihr Rotkehlchen. Das ist in Irland quasi ein Misch... keine Ahnung, das kommt überall drin vor, sowohl in der klerikalen Kirche, in allen Geschichten rund um Jesu, sei es Geburt, irgendwie hat es dem armen Jesukind Luft zugefächert, als es in der Krippe lag und ihm warm war und als es dann so eine rote Brust vor Anstrengung bekommen hat, hat Jesu dem Vogel für Ewigkeit und all seinen Nachkommen als Dankeschön die rote Brust geschenkt.
Sehr cool.
Oder zu Ostern, wenn Jesu mit der Dornkrone da war und Schmerzen hatte, hat ein kleines Vögelchen ihm die schmerzende Dorne rausgezogen und Jesu Blut kam auf die Brust und als Dank haben alle Nachfahren von dem Vogel eine rote Brust behalten und so weiter und so weiter.
Ach, krass. Also
man kennt ja deutsche Märchen von den Grimms, die sind ja schon teilweise gruselig. Ne?
Mit die sind halt hardcore, ist mir letztens wieder aufgefallen. Ja,
ja.
Nichts gegen irische Märchen.
Okay.
Generell Gemetzel, generell kleine Kinder, die sterben und auch nicht mehr aufwachen. Oh. Also das ist richtig schlimm und da kommen immer irgendwelche Rotkehlchen drin vor. Das heißt, überall, immer, in allen möglichen Märchen, in allen Geschichten, kennen die Kinder von klein auf Robin Redbreast. Auf Weihnachtskugeln, irgendwie in Gebäckform, in irgendwas ist das wirklich in Irland der Vogel für alle Feiertage, die rund um die Kirche sind und die Iren sind ja urkatholisch, aber nur, weil die Engländer sowas ähnliches wie protestantisch sind, natürlich.
Genau.
Also von daher ist das halt da auch selber im Land. Ich sag mal, zum normalen Trinken ist ein Jameson absolut super, aber für Feiertage, wenn die Familie kommt, steht eine Flasche Redbreast auf dem Tisch.
Das ist geil.
Oder?
Sehr gut.
Ach, also muss ich aber auch riecht mal. Absolut fantastisch. Das ist eine so wunderschöne, ich weiß gar nicht, ausbalancierte, feine Nase dieser 21er. Ich kann das gar nicht beschreiben. Der ist fruchtig. Der hat einen leichten, also man merkt, dass er im Holz lag. Der hat dunkle Aromen, der hat helle Aromen, der hat getreidige Aromen. Der hat wirklich, ich könnte jetzt zum Tasting Wheel nehmen und könnte eigentlich in jede Ecke, also ich sehe es in die Rauchecke, aber ansonsten in viele, viele Ecken drücken und sagen, der hat davon was, aber das ist mega balanciert. Also toll. Wunderschöne Nase.
Dann lass uns erstmal den ersten Drum nehmen, würde ich sagen. Ne?
Ja, zum Wohl.
Jungs, Slánche.
Slánche war.
Na, wir sind nicht in Schottland.
Ach, schade.
Slánche.
Schade, nur
so. I don't go to the Queen for a cup of tea. Oh. I just say Slánche.
So. Auf Robin Redbreast, würde ich sagen.
Stimmt, wir sind nicht in Schottland. Verdammt. Wir hatten letztens einen Podcast mit Mareike Spitzer von Irish Whiskies und ist mir genau das Gleiche passiert. Ich hatte halt immer Schottland. Wir sind halt so unfassbar Schottland geprimed. Das ist echt schlimm.
Wird Zeit, dass die Iren endlich ihren Platz wieder annehmen, den sie mal vor 150 Jahren auf dem Weltmarkt hatten.
Das war ja wirklich krass, ne? Also wir haben das auch so ein bisschen dann, man beschäftigt sich ja dann auch damit und wirklich, wenn man die Geschichte von irischem Whisky irgendwie so nachverfolgt, es ist ja Wahnsinn. Da muss ja ganz schön viel schiefgegangen sein, dass die wirklich von der Nummer 1 abgerutscht sind. Aber umso schöner ist es ja, wenn man jetzt wirklich wieder sieht, wie krass irischer Whisky wieder nach oben geht.
Also bei uns sieht man das ganz deutlich. Wenn man mal, Redbreast wird hergestellt in der New Middleton Distillery, unten in Südirland, in der Nähe von Cork. Also Cork ist ein Bundesland, da gibt es die Stadt, das ist die zweitgrößte der Republik Irland. Wir reden natürlich nicht über Nordirland, da wo die böse Königin herrscht, sondern Republik Irland. Und da ist der kleine Ort Middleton mit einer der wohl effektivsten Distillen der Welt. Da stehen derzeit 11 Pot Stills mit einem Fassungsvermögen von roundabout 80.000 Litern. Haiti-Tai, plus die Grain-Whisky-Distille für Jameson. Mhm. Und da wird noch ein Teil Tullamore Dew hergestellt und Powers und Paddy's und Middleton und Spot-Whiskys und Redbreast und alles Mögliche. Ne? Das ist wirklich hocheffektiv, diese Anlage dort.
Ja.
Es gibt da halt, wenn man da mal vor Ort sein sollte, kann man da eine Besichtigung machen, dann steht da die größte jemals gebaute Pot-Still der Welt. Die hat ein Fassungsvermögen 132.000 Litern.
Das kann man sich halt so gar nicht vorstellen.
Die ist gigantisch groß und das Gebäude wurde drumherum gebaut. Die kriegt man auch nicht mehr raus, die funktioniert auch nicht mehr. Okay. Aber das war halt in der Hochzeit des irischen Whiskys Mitte, Ende 1800. Und da wurden halt riesige Distillen gebaut. Ich weiß nicht, wart ihr mal in Irland? Bei Kilbeggan, Connemara, Jameson, Dublin selber. Das sind halt riesige Anlagen. Ich glaube, Powers wuchs über 4 oder 5 Blocks in der Innenstadt von Dublin. Das waren halt riesige Anlagen, wo halt hunderte von Leuten gearbeitet haben, die gleichzeitig auf dem Distilleriegelände gelebt haben. Und das war halt der Whisky überhaupt auf der ganzen Welt. Das war irischer Whisky, ne?
Ich war bei einem vom Celtic Whisky Shop bei einem Powers Deconstruction Tasting. Da haben die quasi Fassproben von den Bestandteilen des Powers 12 rumgeschickt, also Oloroso Casks und Bourbon Casks. Wirklich mega geiles Tasting. Da war der, der Global Brand Ambassador von Powers war da irgendwie dabei. Und der hat das gemacht. Und die haben Fotos gezeigt von Leuten, die auf dem Power-Destilleriegelände auch gelebt haben, wie du gerade gesagt hattest. Die haben da Gärten gehabt und sowas. Also die haben auf den Dächern die Dächer begrünt und haben da Gemüse gezogen, weil die halt keine, also für die Selbstversorgung, völlig verrückt. Also die haben da überall Beete angelegt und haben da irgendwie Selbstversorger gespielt, weil die halt quasi da in dieser Stadt drin waren und für ihren Zeitvertreib und auch natürlich für die Nahrungsaufnahme eben dann noch was Sachen gebraucht haben. Total spannend. Gab es viele alte Fotos und so, war ziemlich toll. Und da haben die auch gesagt, das war quasi ein Stadtteil, ein eigener.
Das war ein eigener Stadtteil, richtig. Ja. Genau. Du warst auch jemand, wenn du da gearbeitet hast, dann warst du auch, da gab es eine eigene Gesundheitsversorgung, da gab es ein eigenes Krankenhaus, einen eigenen Kindergarten, eigene Schule. Die haben sich komplett rundum selber verpflegt.
Wahnsinn.
Ja, krasse Anlagen da. Und das war halt der Mega-Boom, ne, irischer Whisky. Und die haben halt für alles einen auf den Deckel gekriegt, was man sich in internationaler und europäischer Geschichte vorstellen kann. Hungersnot.
Ja.
Großer Streit mit England, weil die Iren sagten, liebe Engländer, ihr habt uns schon besetzt, dann helft uns wenigstens in der Hungersnot. Ja. Dann sagten die Engländer, dann benutzt euer Getreide. Sagten die, nee, den brauchen wir für Bier und Whisky.
Das ist halt auch konsequent.
Was ja nur eine Haltbarmachung von Getreide ist.
Die brauchten auch die Wiesen, ne? Das war halt eins der wenigen großen Wirtschaftszweige, die sie hatten. Damals gab es ja so Tourismus und so noch nicht in den großen Mengen. Dann haben wir die beiden Weltkriege, dann haben wir die Prohibition in Amerika, was die Wirtschaft wieder zerstört hat in Irland, weil das natürlich ein großer Markt war für sie. Und dann haben wir noch diesen Unabhängigkeitskrieg, der gleich nach dem Ersten Weltkrieg war, gegenüber England mit empfindlich vielen Toten. Ich glaube, auf irischer Seite um die 500. Geht für einen Krieg eigentlich fast, ne?
Klingt jetzt nicht so viel.
Nee, geht.
Ja. Aber ich hab auch gelesen, dass es den Iren besonders geschadet hat, dass in der Prohibition jeder Rotz mit dem Stempel irischer Whisky nach Amerika eingeführt wurde. Also jeder, der irgendwas gebrannt hat, der ist irischer Whisky, weil das ein gutes, selbst in der Prohibition ein gutes Argument war, das Zeug loszuwerden. Und dadurch das Ansehen des irischen Whiskys auch, also dieses Qualitätsansehen, massiv gechallenged war, eben weil jeder gesagt hatte, wie gesagt, Hauptsache irgendwas Destilliertes, irischer Whisky und rüber. Und
rüber hat den nicht gut getan. Rüber ging ja nicht mal. Du hast ja kaum was mit Schiffen irgendwo hingekriegt. Du musstest von Festland den Scheiß holen. Das heißt, die haben so möchte gern kanadischen Whisky, der rudimentär irgendwie Farbe gesehen hat, als irischen Whisky bezeichnet. Und das hat halt dem Ganzen natürlich nochmal einen zusätzlichen. Und dann sind die Schotten noch erfolgreich geworden mit ihrem Blended Scotch. Ja. Und dann war alles vorbei. Ne? Ja. Dann haben die Iren ja in dem Zeitraum auch noch ihre Schreibweise geändert von ohne E auf mit E. Ja. Und irgendwann kam keiner mehr hinterher. Und dann sind wir, glaube ich, von über 150 Distillen, was wir ja Ende 1800 haben, auf 1965 auf 2, wenn Nordirland dazu rechnet, auf 3 Distillen.
Ja.
Krass, oder?
Wahnsinn.
Es gab noch die Whiskys, ne? Also Powers, Paddy's, Jameson haben sich ja zusammengetan und haben sind nach Südirland gegangen, nach Middleton. Aber genauso ist ja Coolies, dass sich auch da ein paar zusammengetan haben. Ne? Es gab die Whiskys noch, die Rezepturen gab es noch, die Firmen gab es noch, aber halt die Distillen nicht mehr, ne?
Aber ist es heute, ist es im Endeffekt auch noch so, dass im Endeffekt, du hast vorhin gesagt, natürlich, es werden viele verschiedene Brands im Endeffekt destilliert, auch in Middleton. Und wird dann für einen gewissen Zeitraum die Rezeptur für Redbreast gebrannt, für einen gewissen Zeitraum die Rezeptur für Redspot, Greenspot und so weiter, die ganzen Spot-Sachen? Oder wie funktioniert das? Kriegt da jeder seinen Platz? Hat da jeder irgendwie 3 Monate im Jahr? Oder wie?
Nee. Das ist wirklich da. Wir haben ein Baukastensystem. Das heißt, wir haben einen oder mehrere Lieferanten für unser Getreide. Ne? Also wir spalten jetzt mal die Potstills und die Grain-Whisky-Produktion jetzt mal ab. Wir reden jetzt nur über die Potstill-Destillation in Middleton und haben da ja, was ich schon sagte, 2 unterschiedliche Getreidemischungen. Und dann haben wir unterschiedliche Brennvorgänge, wo wir auch schon im zweiten, in der der Final Still, können wir schon unterschiedliche Cuts machen bei unterschiedlicher Temperatur. Die Spirituose wird unterschiedlich. Wie voll mache ich meine Potstill? Wo mache ich den Cut? Wo cutte ich den Vorlauf und Nachlauf ab? Mhm. Und wenn ich das alles nach jeder Getreidemischung und nach jedem Cut Sorten rein in unterschiedliche Fässer mache, dann multipliziert sich das. Ne? Also 2-mal Getreide, 4 unterschiedliche Cuts plus 3 bis 4 unterschiedliche Fassarten plus Finishing. Da hast du damit einmal immense Lagerbestände. Derzeit liegen bei Irish Distillers um die 1,7, 1,8 Millionen Fässer.
What?
Das ist ja ein Bruchteil von dem, was da in Schottland in der Firma liegt, aber trotzdem reichlich.
Ja, auf jeden Fall. Wir reden jetzt von, also wir reden ja nicht von ganz Schottland, sondern. Ne?
Also bei Chivas Brothers, was auch zu uns gehört, sind wir derzeit bei 7,5, 7,6 Millionen Fässer. Krass. Aber davon ist halt ein Großteil Ballantines und Chivas.
Ja.
Und da reden wir halt auch bei uns dann in Irland einen Großteil von Jameson, ein bisschen Redbreast, ein bisschen Spot Whiskys und so weiter und so weiter. Aber das sind halt immense Lagerbestände, wo unsere Master Blender, Master Distiller dann irgendwann den perfekten Whisky nach seiner Rezeptur herausziehen können. Mhm. Das Gute ist ja, man hat die alten Rezepturen und weiß, wie er schmecken soll, was für eine Fasstyp wir da haben. Und da hat auch jeder Brand so seinen eigenen Skills, wie er dann schmecken soll. Ne? Das ist total spannend. Wir haben ja bei Redbreast, das ist Billy Layton, ein richtig cooler Typ, unser Master Blender, der schon seit vielen Jahrzehnten jetzt die Geschicke von Redbreast begleitet. Und der und seine Mannen verkosten wirklich ein paar tausend Whiskys pro Monat, um dann immer den perfekten Whisky wieder für uns zu machen. Das Gleiche hat auch Powers, das hat Paddy's, das hat Middleton. Und Spot Whiskys zum Beispiel, das machen wir immer noch als eine Art Bounder für Mitchells & Son.
Ja.
Also das ist sehr, sehr komplex, was doch in einer einzigen Distille funktionieren kann. Ne?
Ich kann mir das, also ich finde das wirklich total abgefahren. Auch du hast vorhin schon gesagt, du hast so viele Stellschrauben allein schon mit den Cuts, mit den Fässern, mit den verschiedenen Getreiderezepturen. Und das ist ja ein immenser Aufwand auch, den man vorher logistisch einfach und auch währenddessen hat, das Ganze zu beschaffen, lagern und so weiter. Also das ist ja schon, da musst du ordentlich wahrscheinlich inzwischen mit QR-Codes und so weiter, was weiß ich nicht, allem arbeiten.
Aber QR-Codes gibt es wirklich schon lange, aber das sind weniger. Jetzt kommen neu die QR-Codes. Bisher waren Strichcodes, so Bar-Scan-Codes.
Ja.
Ist ja das gleiche in grün quasi, ne?
Eigentlich schon,
aber auf jeden Fall, das ist eine chaotische Lagerhaltung. Da weißt du noch ein Computer, wo liegt was.
Ja.
Ja.
Das macht ja auch Sinn. Also, weil ansonsten müsstest du die Sachen ja viel zu oft anfassen und sowas, ne? Also deswegen ist das ja, ist cool. Ich finde, ich würde mal zurück gerne auf den 21er kommen, weil ich gerade nochmal dran gerochen habe. Und der ist jetzt ja vielleicht irgendwie gerade, ich weiß nicht, so 20, 30 Minuten im Glas. Und der öffnet sich total und ich hab eigentlich eine Intensivierung nochmal von diesen ganzen Noten und ich finde es spannend und ich muss nochmal zurück auf diesen Punkt, Potstill.
Ja.
Charakter.
Ja.
Wenn du mich jetzt so fragen würdest, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall irgendwie was Getreidigeres, als das sonst ist. Ich habe so ein bisschen was leicht Nussiges, Nussmehl vielleicht. Also nicht die Nuss, die du so irgendwie zerknackst, aber so ein bisschen nussmehlig, mandelig, trocken. Ich weiß nicht, ich kann das nicht, mir fällt das sehr schwer, diesen Potstill-Charakter zu beschreiben. Ich habe anderswo gehört, riecht nach Bourbon. und das ist eigentlich totaler Käse, glaube ich. Aber
ja.
Aber die benutzen ja halt auch ein anderes Getreide als Scotch. So, und wenn man jetzt vom Scotch kommt, dann riecht es vielleicht irgendwie mehr nach Bourbon, weil man das, da findet man ein anderes Getreide als das, was man kennt. Und deswegen verweist man vielleicht drauf. Keine Ahnung.
Ich war am letzten Wochenende wieder in Nürnberg beim großen Tasting, beim Gradl. Ja. Kennt ihr vielleicht auch, Whisky-Fassler. Ja. Da hatten wir mit 60 Leuten auch zum Hauptgang hin den Redbreast 21 getrunken. Und da sagte jemand, es ist ein Misch aus Macadamia und Pfirsich.
Ja, also bin ich sofort bei dir. Ich hab Nuss, ich habe Frucht, ich habe
ganz viele tropische Früchte, ja. Auch das ist ein totaler Fruchtkorb im Endeffekt. Aber Macadamia ist gut.
Ja, es gibt da wirklich kein richtig und falsch. Ich spiele das so gerne. Ich mache ja mit Glenlivet eine Sensorik-Masterclass, wo man dann Kopfhörer auf die Ohren kriegt und verschiedenen Sound. Und dann probiert man unterschiedliche Qualitäten mehrfach mit unterschiedlichem Sound. Und das funktioniert wirklich am besten. Ich weiß, jetzt mit Zuhören ist das doof, aber ich sage euch mal, ein Glas unter die Nase, Augen wirklich zu, Mund auf und ein paar Mal entspannt einatmen und dann wirklich gucken, an welchen Platz empführt euch der Whisky. Es gibt so diese Überlegungen nach Happy Place. Also woran denkst du als erstes, wenn du das riechst?
Ich bin komischerweise in einem Kiefernwald am Meer.
Mhm. Ja.
Er hat, ich weiß nicht warum.
Ich versuche das gerade zu packen. Ist das so ein bisschen dieses leicht, Kiefernwälder am Meer ist ja eher Ostsee. Das heißt, da hast du ein bisschen was Baumharziges, du hast leicht Salziges.
Leicht süßlich, aber auch
frisches.
Ja.
Ja.
Aber das haut halt mit der Frucht nicht so hin. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt aber vor Augen hatte. Vielleicht liegt an der Entspannung.
Dann hattest du da mal einen schönen Urlaub.
Ja, und ich glaube.
Relativ häufig.
Ja, das ist auch so ein bisschen so das Problem. Ich habe ja auch gerade irgendwelche Urlaubsgefühle, die aber eher Südeuropa sind. Und die mich irgendwie nach Spanien entführen oder so. Keine Ahnung.
Ja, ist doch super. Da passt ja der Sherry dann wieder gut rein.
Ja, vielleicht. Also
das ist eines der schönsten Spiele. Einfach wirklich Augen zu, Mund auf, damit es besser durchatmet und dann wirklich mal sich in so ein Happy Place reinbringen lassen. Und dann macht das wirklich sehr viel Spaß. Das kann ich euch da draußen auch nur empfehlen, das wirklich ab und zu mal zu machen mit eurem Whisky. Gerade wenn ihr einen neuen Whisky entdecken wollt, weil es gibt nichts Schöneres als Emotionen in den Whisky. Natürlich gibt es mal dieses reine Wirkungstrinken, aber das ist ja auch recht selten.
Ja, also wir lieben das auch. Es bringt natürlich Alkohol auch wegen dem Gefühl, was der Alkohol mitbringt, aber der Alk hat natürlich mega recht. Es geht am Ende des Tages um die Journey, um den Spaß, um den Genuss, um alles, was damit zusammenhängt. Und ich glaube, dass es eigentlich eine coole Idee ist, zu sagen, wir lehnen uns mal zurück, wir verbinden uns vielleicht die Augen, wir lassen uns von unserer Frau mal einfach was einschenken oder von unserem Kumpel oder wie auch immer, ohne zu wissen, was das ist. Und wir atmen mal und nicht jetzt rätseln, ne? nicht eine Challenge draus machen, sondern einfach nur so genießen. Ne? Einfach mal entspannt laufen lassen. Gar nicht so, ich muss jetzt erraten, welche Distillerie oder welcher, was ist das überhaupt für ein Schnaps? Nee, einfach nur so, einfach hin, sich zurückfallen lassen, wie so in so Kissen fallen lassen, mit diesem Duft so eingeatmet und ganz entspannt. Ja, geil. Und
wenn du nicht weißt, was du trinkst, dann glaubst du gar nicht, wie gut manche Whiskys dir wieder schmecken, wenn du nicht weißt, was da drin ist.
Ja, also da hast du absolut recht, dass das, man ist halt geprimed ganz oft. Ne? Man hat
du willst nur Alter, du willst nur Torf, du willst hier und da, aber...
Ja, du hörst auch teilweise über Brennereien irgendwelche Geschichten, ja, kannst du nicht trinken, bla bla bla. Und es gibt, ich glaube, die machen das alle lange genug und mit so viel Herzblut. Es gibt überall natürlich Sachen, die vielleicht einem persönlich nicht ganz so schmecken, aber es gibt überall auch wahre Schätze. Und das ist einfach, das ist halt das Schöne an dieser Reise, wenn man irgendwie Whisky mag, egal ob jetzt schottischen oder irischen oder amerikanischen, dass es so viel zu probieren gibt und man entdeckt immer wieder neue Sachen, auch nach Jahren, die man schon probiert hat und was man also schon gesehen und getestet hat. Von daher, das ist halt das Schöne an der ganzen Sache. Aber ich muss wirklich sagen, der Redbreast 21 ist halt wirklich auch immer geil.
Alter. Ich glaube, ich habe den vor 2-3 Jahren mal probiert. Vielleicht habe ich dem auch nicht so die Beachtung geschenkt, die man ihm hätte schenken müssen. Aber heute Abend finde ich den.
Naja, guck mal, deine Flasche ist jetzt mal, das muss man jetzt mal zurückgerechnet, wie besonders eigentlich ein 21 Jahre alter Ire ist. Es gibt ein paar Produkte auch von Thieling, die sind älter, aber die kommen halt nicht von Thieling, das geht ja auch gar nicht. Das sind irgendwelche Türkonnel oder Connemaras oder was auch immer die da haben. Dann gibt es von Baschmilzen 21er, der ist auch wirklich outstanding. Und dann gibt es halt von Redbreast den 21er und viel mehr gibt es da eigentlich so auf dem Markt nicht. Es gibt nur noch so ein paar Unabhängige, ne? Aber erzähl mal, du hebst den Finger.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Baschmilz ist ja kein Potstill.
Baschmilz ist kein Potstill. Teilweise,
ihr habt,
ich weiß nicht, ist es ein Single Malt oder ist es ein
Irish Whisky? Ihr habt mit Middleton ja eigentlich das Monopol für alte Potstill-Whiskys, right? Für älter als 3 Jahre oder 10 Jahre oder was.
Also Middleton macht auch Single Malts, ne?
Ja, aber Potstill-Whiskys in dem Alter hat sonst keiner, oder?
Single-Potstill-Whiskys kommen eigentlich generell von uns, aber Potstill-Whiskys müsste, und jetzt möchte ich wirklich nichts Falsches sagen, ist der von Bushmills ein Irish-Whisky? Ist das ein Blend? Das weiß ich gar nicht.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist Single Malt, der 16er.
Ja, das ist Single Malt. Das ist Single Malt. Genau. Aber die Engländer haben natürlich sich selber nicht besteuert oben in Nordirland. Was hätten sie da auch machen sollen? Ne? Also von daher, Tradition ist da halt,
Nein, ich meine nur, also guck mal, Thieling hatten Single Pot Still, Kilbeggan hatten Single Pot Still, wie heißen die? Drei, fünf andere haben auch jetzt irgendwie mittlerweile Single Pot Still vielleicht.
Die sind alle jünger, meinst du?
Aber die sind alle 3, 4, vielleicht, lass die 5 sein.
Teilweise noch viel jünger. Ja. Dass auch Distillen, die jetzt gerade erst aufmachen, sich jetzt zum Beispiel von uns ihren Whisky kaufen, damit sie schon mal Geld verdienen können unter ihrem Namen und dann versuchen, ihren eigenen Whisky in diese Richtung selber zu produzieren, weil es ist gerade ein immenser Wissenstransfer von Irish Distillers in viele junge Unternehmen, weil die wollen gemeinsam die Marke Irish Whisky stärken.
Ich meine das gar nicht als Kritik jetzt an den ganzen
Jungen,
sondern einfach nur so als Feststellung, wenn man alten Stoff trinken möchte, dann muss man einen Redbreast 12, 15, 21 trinken, einen Powers 12 oder einen, wie heißen die hier, Middleton?
Es gibt bestimmt einen Red Spot, der ist 15.
Genau, die Spots. Der Spot ist ganz toll, Spot, der 15er.
Yellow Spot 12 habe ich auch noch im Schrank.
Middleton Barry Crockett Legacy, da sind auch die normalerweise um die 15, alles First Fill American, geht auch hervorragend. Aber wenn man jetzt mal zurückgeht, deine Flasche ist mindestens mal 5 Jahre alt, denke ich mal. So also 3 Jahre auf jeden Fall. Sagen wir mal, deine Flasche ist 3 Jahre alt, dann muss der jüngste Tropfen davon mindestens 21 gelagert haben. Geben wir mal ein paar Jahre mehr, sagen wir 23, dann sind wir schon bei 26 Jahre insgesamt. Und die Produktion von Redbreast unter unserer Regime und dass Gilbys raus ist, fing erst 1991 wieder an.
Krass.
Rechne da mal 21 oder 26 Jahre drauf. Dann weißt du, seit wann es eigentlich erst wieder Redbreast 21 geben kann, so in der jetzigen Design. Ansonsten sind es noch historische Flaschen, die halt noch von Gilbys oder so etwas da sind, aber da wurde auch kein 21er abgefüllt.
Ja.
Und damals war auch noch Paxaret üblich in Irland, dass da halt noch die Fässer mit Traubenmost geimpft wurden. Das ist ja auch seit den 80er Jahren verboten. Und so wie er jetzt ist, kann er halt erst seit 2000, jetzt muss ich selber rechnen, 2017, ne? Ja, ein bisschen früher, also um und bei 2010, 2011 kann der 21er erst wieder überhaupt auf dem Markt sein.
Krass.
Ja.
Ist aber, wie gesagt, würde ich auf jeden Fall immer, weiß ich nicht, wieder kaufen.
Ein also, Träumchen.
Ist wirklich ein richtig, Träumchen. Richtig cool. Und mit der Geschichte dahinter dann natürlich noch viel interessanter. Würdest du ein Redbreast 21 in einen Cocktail kippen? Ganz salopp gesagt? Hast du da, bist du da schmerzfrei?
Ich bin da ziemlich schmerzfrei. Ich habe in Häusern gearbeitet, wo ich mir abgewöhnt habe, jemandem etwas vorzuschreiben. Wenn ich da jetzt Cola Light draufkippen müsste, würde ich doch ihm eher ein Nausing-Glas hinstellen und ein Longdrink-Glas mit Cola. Dann kann er das selber machen, wenn ich weggucke. Aber niemand ist vor Amerikanern am Tresen gefeit. mir ist das mittlerweile echt total egal. Wäre schade drum. Ich selber würde mit dem 21er keinen Cocktail machen. Der ist mir dann doch zu heilig und sagen, den trinke ich lieber pur. Aber jeder Jack ist anders, wie meine Görle sagt, nicht?
Ja. ja, es ist halt so ein Ding. Ne? Manche sagen, ich weiß nicht, so, wenn du zwei wirklich sehr, sehr gute Zutaten hast, warum soll da nicht was sehr, sehr noch Besseres rauskommen. Aber auf der anderen Seite...
Was soll ich da draufkippen? Ein bisschen Zucker und ein bisschen
genau,
Bitters, damit ich daraus ein Old Fashioned mache?
Das ist halt wirklich so ja. Das Ding. So, was willst du da noch großartig auch besser machen?
Ja.
Von daher...
Ich mache gerne Drinks in Fässern mit Redbreast. Ich habe von Eder, Willem Eder, das ist ja einer der größten deutschen Fassbauer.
Ja.
Hatte ich für viele Bars in Deutschland so 10-Liter-Fässer gemacht, wo die dann Barrel-Aged Cocktails drin gemacht haben. Aber da ist der Fokus dann doch eher auf Redbreast 12.
Ja. Ja, ist ja auch...
Also das wäre lustig, auch. Wenn jemand 10-Liter-Fass mit Redbreast 21 füllt.
Und was wurde denn da so als... Ich überlege gerade, also es ist im Endeffekt ein fast gereifter Cocktail.
Ja, da kannst du solche klassischen Drinks machen, wo halt keine Säfte drin sind, so Negronis, Old Fashions,
ja,
so
ja.
Oder Boulevardier, die halt ja. So Negroni auf Whisky-Basis,
ja.
Wo du halt meist mit Whisky als Grundbasis und dann irgendwelchen Aromen, meist in Richtung Südwein, Port, Madeira, Sherry bietet sich halt hervorragend an, das noch mit reinzugeben, dann vielleicht noch ein Bitters, irgendwie einen Likör kann man noch mit reinmachen, irgendwelche Obstbrände, um dann nochmal irgendwelche Aromen zu pushen. Und dann kann man das so für ein paar Wochen stehen lassen und dann hat man eine schöne Schau und nochmal so richtig schöne Holzaromen.
Mhm. Beim Tim rattert es gerade, glaube ich.
Nee, ich finde es cool. Also ich finde sowieso interessant, dieses Barrel-Age Cocktails ist irgendwie, wird ja immer wieder mal aufgegriffen irgendwie.
Ja.
Mhm. Aber das dann, also ich finde halt gerade beeindruckend ein 10-Liter-Fass. Ich kenne das halt ja. So mit so 3 Litern. So,
ja,
so.
Aber das, ein 10-Liter-Fass bleibt ja nicht die ganze Zeit voll damit, sondern
ja.
Es nach 3-4 Wochen muss man das Ganze dann abzapfen und dann bleibt das Fass halt noch als Deko auf dem Tresen stehen. Ne?
Mhm.
Ja, weil sonst kriegst du irgendwann zu viel Holz. Das magst du
ja, auch nicht ja. Mehr.
Ja.
Das, kleines Fass, das ist dann so, das stimmt.
Darf ich noch mal was fragen, was mich noch interessieren würde? Wir haben ja ganz am Anfang über diesen Designwechsel gesprochen. Ich finde, dass Redbreast immer noch auch mit dem neuen Design sehr oldschoolig, sehr klassisch ist. Also ich fand das sehr schön, dass sich das Design nicht so stark geändert hat. Haben wir auch schon gesagt, die eine oder andere Destillerie hat sich komplett anders aufgestellt, wenn Romag zum Beispiel, ne, wo du eigentlich das Gefühl hast, das ist jetzt vom Design her komplett was anderes und ihr habt das so leicht verändert. Wir haben vor ein paar Wochen mal ein 70s Johnny Walker aufgemacht, also aus den 70ern eine Johnny Walker Flasche.
Ja.
Und wenn du da so guckst, ja, es hat sich verändert, aber du erkennst halt noch genau die Flasche. Und das ist bei Redbreast, glaube ich, auch so, bei dem, was auch beim neuen Design, vielleicht jetzt zu dem hier. Und meine Frage, ist das ein Design, mit dem man so die Bar erreicht? Also wie designfokussiert ist das? Ich frage das vor dem Hintergrund, wenn du mein Gefühl, dass ganz viele Sachen, die irgendwie rauskommen, in einer besonderen Weise im Regal glänzen, explodieren, gut aussehen müssen, etc. Und wenn du so einen daneben hast, ich halte jetzt hier gerade den Redbreast 21 so in die Kamera für den Ike, das ist eine grüne Flasche mit einem gelben Etikett, wo man vielleicht gerade noch die 21 klein unten sieht. Das passt eigentlich gar nicht in die heutige Zeit. Ich würde sagen, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und der neue Redbreast 21 ist ja auch im Vergleich zu vielleicht vielen anderen dezent. Glaubst du, dass das so...
Also wir sind erstmal...
Sagst du, Quality makes the drink und not the cover of the bottle? So, oder...
Also jeder Whisky sieht sich ja in seinem Segment. Und wir sind schon mit einem Einstiegspreis vom 12er schon jenseits der Mixability. Ne? Also wir sind kein Pouring-Whisky. Mhm. Wir sind kein Jameson, wir sind kein Johnny Walker. Das ist mal ganz klar. Wir steigen gleich mit Purgenuss in einer hohen Qualität ein. Und wir sind auch kein, wie man es in Deutschland gerne sagt, kein LEH-Produkt, also nichts für den Lebensmitteleinzelhandel. Uns findest du vielleicht mal in einem super gut ausgestatteten Edekaner, so einem Whisky-Nerd, der sagt, ich will den unbedingt bei mir stehen haben. Der hat das da, aber du wirst ihn nie von uns aktiv in irgendwelchen Regalen im Supermarkt sehen. Das heißt, das ist ein Produkt für den E-Commerce-Bereich, das heißt Internethandel, für den stationären Fachhandel, also für euren Spirituosenhändler des Vertrauens.
Ja.
Die haben dieses Produkt da stehen. Es ist nicht mehr so beratungsintensiv, weil er mittlerweile sich doch gut festgesetzt hat in den letzten Jahren. Da haben wir viel Arbeit reingesteckt, dass die Kunden wissen, dass quasi Redbreast so die Stufe nach dem normalen Mainstream-irischen Whisky ist. Dass es in Irland gerne getrunken wird. Die kennen die Geschichte mittlerweile. Da haben wir viel Aufklärungsarbeit gemacht. Und irischer Whisky ist ja gerade sowieso so ein bisschen im Kommen. Aber wir werden nie so ein Mainstream-Produkt sein, dass da das Label ist, was es ausmacht.
Ja.
Du hast ja wirklich so Farblehre und weißt, wie die Flasche aussehen muss, wie ein Etikett aussehen muss, damit du die, ein bisschen Marketing-Sprache, so Last Three Steps im Regal gewinnst. Wir haben ja auch ein neues Flaschen-Relaunch vom Redesign vom Glenlivet zum Beispiel. Glenlivet 12, die Farben sind genau die Leute an einem Whisky-Regal anlocken. Ja, wo du dann wirklich sagst, wenn du mit der Hand drüber gehst, da bleibe ich stehen und dann greife ich mir das. Das ist bei solchen Produkten wie ein Shivers, ein Ballantines, wie ein Glenlivet ganz anders als beim Redbreast.
Okay, ja. Das meine ich nämlich genau, weil der passt sozusagen nicht in diese Riege eigentlich. Ne? Der knallt nicht so von der Optik her. Aber du hast ja auch gesagt, das ist bei den Iren die Flasche, die man zum Feiertag rausholt. Das fand ich
total schönes Bild. Der 21er, der ist natürlich wirklich schon sehr teuer, aber auch der 12er, das ist halt für die guten Tage, ne?
Genau, das
und man muss auch, wir haben ja auch für jede Marke haben wir unsere Zielgruppe, ne? Und Redbreast, da seid ihr beiden meine Zielgruppe. Ihr beiden seid Idealbild, affin für gute Produkte, mögen neue Sachen erkennen, männlich um und bei zwischen 30 und 50. Das ist also perfekt meine Zielgruppe für Redbreast. Und euch catcht kein modernes Design im Flaschenregal, sondern euch catcht eher Geschichte, Hintergründe, solche Sachen, ne?
Ja. Also mich catcht alles, aber mich catcht vor allen Dingen, das ist so. Aber mich catcht natürlich auch das hier, ne? Also weil ich, das sticht ja jetzt auch wieder für mich heraus, ne?
Ja.
Und das ist ja der Punkt, den ich meine, ne? Ich bin natürlich genauso auch geleitet wie alle anderen auch, aber du hast völlig recht. Selbst ein Redbreast 12, der 40 Euro kostet, den kann sich wahrscheinlich jemand, der 18 ist, den kauft er sich nicht, sondern der kauft sich halt irgendwas anderes, was dann eben auf der Party besser funktioniert.
Ich würde auch eher auf der Party. Es wird immer mehr und mehr, das sehe ich auf den Whisky-Messen, dass junge Menschen dann wirklich sagen, ich verzichte jetzt mal auf ein, zwei Saufabende mit billigen Produkten und finanziere mir lieber dann auch mal eine etwas teurere Flasche.
Ja.
Das wird mehr, aber natürlich spricht das nicht für den Mainstream.
Ja.
Ja.
Es findet ja sowieso, aber trotzdem insgesamt, glaube ich, bei vielen Leuten so ein Umdenken statt, weg von der Masse hin zu besserer Qualität, lieber weniger und dafür besser. Das zieht sich vielleicht auch so ein bisschen natürlich zu den jüngeren Leuten hin, wobei ich da sowieso das Gefühl habe, dass da viel, viel weniger getrunken wird und so dieses exzessive Leben, was man irgendwie noch vor 15 Jahren oder irgendwo mitbekommen hat mit, keine Ahnung, hat das andauernd irgendwo gehört hier, 99-Cent-Partys oder All-You-Can-Drink und so ein Kram, das gibt es ja alles zum Glück nicht mehr, sondern man achtet wirklich auf Qualität und es ist auch, ich finde, es ist auch wichtig, dass man eben schaut, es hat ja auch was mit Gesundheit zu tun, lieber weniger, dafür besser.
Genau, ja. Und das ist genau das Alter, wenn du jung bist, ist es dir egal, wenn du in unserem Alter bist, sage ich mal, dann prägst du dich und wenn du dann irgendwann über 50 bist, an die 60, dann willst du deine Marken auch nicht mehr ändern, dann hast du deine Vorlieben entwickelt und dann bleibst du dabei, ne? Das heißt, ab dem Alter, das hat uns zum Beispiel auch gut bei Corona natürlich immens geholfen, dass wir eine riesengroße Fangemeinde für Chivas Regal, Ballantines, Glenlivet haben und die halt die Verluste, die in der Gastronomie waren, halt im Handel ausgeglichen haben.
Das
auch Redbreast hat super Zahlen hingelegt durch den Internethandel.
Okay.
Ausverkauft.
Ja. War lange Zeit jetzt. Ist schade, wieder eine Charge. 12er, da.
Ja. Vom 12er abgesehen, war alles irgendwie zwischendurch weg.
Ja.
Ich habe letztens irgendwo, sag mal, gibt es einen 10er?
Ja, es gab eine Sonderedition zum Jubiläum des Flaschen-Relaunches von vor, ich glaube, das war in den 70ern, irgendwie 52 Jahre neues Flaschendesign.
Ja.
Und da haben sie nach dem alten Flaschendesign eine Sonderedition rausgebracht, die nur, und für alle Redbreast-Fans, meldet euch an auf der internationalen Seite redbreast.com und da könnt ihr euch im Birdhouse anmelden.
Ja.
Da kriegt ihr nämlich dann, da könnt ihr euch jedes Jahr auf die Dreamcast bewerben oder auch auf solche Abfüllungen wie jetzt den 10 Years Old.
Ja.
Schöne also, Klasse, liebe Zuhörer, meldet euch an.
So, Call to Action.
Do it. Das ist wirklich, ich bin da schon ein bisschen dabei. Ich habe bisher, das ist halt auch wirklich die Dreamcast, das, ich bekomme immer dann mal so 2 CL. Ich versuche immer mal eine Flasche zu bekommen. Die sind da schon zu, es sind schon sportliche Preise, muss man sagen. Das ist jetzt nichts, was man sich einfach mal so.
Es gibt halt immer nur einen Portpipe, also da kommen mehrere Bourbonfässer zusammen und dann ist ein Portpipe voll, das heißt so um die 900 Flaschen und 11.000 Bewerber.
Genau.
Rechnerisch recht schwierig.
Genau.
Ja.
Und da kann man von wahnsinnigem Glück reden, wenn man da irgendwie eine Flasche bekommt oder wie gesagt, wir tummeln uns ja ab und zu in so einem Whisky-Forum, dann eine Flasche geteilt wird, man mal irgendwie 2 oder 4 CL bekommt. Und ich muss schon sagen, das ist halt wirklich dann so ein Ding, wo du dich einen ganzen Abend lang hinsetzt mit einem Gläschen, mit 2 CL und einfach sagst so, ich habe keinen Bock zu trinken, ich will weiter riechen. Und das ist schon eine Erfahrung, ne? Das sind dann so die auch die geilen Momente.
Das ist schön an meinem Job, ne?
Ich kriege eine Probe. Dann erhebt er das Glas, das ist sehr gut. Ja, das stimmt. Sag mal, du kamst, wo du das gerade sagst, das Schöne an deinem Job, du kommst aus der Bar eigentlich.
Ja, ich war lange Zeit 15 Jahre Bartender, davon 11 Jahre auf St. Pauli.
Geil. aber auch eher hochwertige Cocktails, oder wenn ich jetzt St. Pauli höre, dann bin ich eher so Touri-mäßig und
also ich bin
die typischen Bekannten.
Im Jahr 2000 bin ich angefangen. Ja. Das war halt die Hochzeit der Sahne- und Saftcocktails.
Ja.
Das Punch, Mai Tai, Pina Colada, ja. Caipirinha, Mojito und so weiter und so weiter. Und die sind heutzutage immer noch beliebt.
Ja.
Aber natürlich hat sich die Bar-Szenerie in den letzten 20 Jahren doch erheblich weiterentwickelt, wieder hin oder wieder zurückentwickelt zum hin der Klassiker. Old Fashions, Martini-Cocktails, Negronis und so weiter und so weiter.
Ja.
Aber ich selber war immer ein riesiger Fan der Tiki-Kultur. Das heißt, dieses ganze polynesisch-hawaiianische.
Ja.
Das war immer sehr schön. Und ich habe wirklich in meinem Leben, ich glaube, ein paar zigtausende von Cocktails gemixt.
Und wie kamst du dann, wie kam dann der Schritt quasi, dass du gesagt hast, ja, kein Bock mehr. Ich würde es lieber,
das nett ausdrücken? Ich konnte dieses scheiß Gelaber am Tresen einfach nicht mehr ab. Ey, wenn du da das ist auch egal, wer es ist, aber die Gespräche sind immer gleich. Und wenn du irgendwann als Bartender oder auch als Gastronom den Punkt erreicht hast, wo du einfach sagst, zu einer gewissen Uhrzeit, wenn ein Gast reinkommt und du denkst, warum kommst du jetzt erst, kannst du nicht zu Hause bleiben, dann ist, glaube ich, der Punkt erreicht, wo du dir gegenüber ehrlich sein musst und deinem Arbeitgeber gegenüber fair sein musst und sagst, ich glaube, die Zeit ist gekommen, sich über was Neues Gedanken zu machen.
Ja.
Und dann war ich noch mal ein Jahr weg aus Hamburg, habe meinem Bruder geholfen, sich auf der kleinen Insel Wangerooge selbstständig zu machen. Da war ein Restaurant und eine Bar. Die betreibt er da immer noch. Das Strandlust und die Giftbude auf Wangerooge. Ein bisschen Werbung muss sein hier natürlich, ne?
Aber unbedingt.
Sehr gerne. Dann ereilte mich relativ schnell wieder ein Ruf aus Hamburg. Da war ich auf der Internorga hier in einer großen Gastromesse. Und dann natürlich, die Gerüchte sind immer stark da. Wenn irgendjemand irgendeine Industrie verlässt und jemand gesucht wird, und dann habe ich von irgendwelchen Ecken dann gehört, hier bei der und der Firma wird was frei. Ich habe deinen Namen schon mal reingeschmissen, melde dich nochmal bei ihm, vielleicht kann das was werden. Und dann ging das ganz schnell und dann wurde ich erstmal in Hamburg, weil Pernod hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Whisky-Ambassador. Das war auch noch gar nicht so in meinem Gedankengang drin. Natürlich war ich immer sehr Whisky-affin und Spirituosen-affin, gerade in Christiansens, wo ich halt so lange tätig war.
Ja.
In Hamburg am Fischmarkt in Nähe hatten wir über 700 Spirituosen.
Wahnsinn.
Und Uwe Christiansen, mein Chef damals, war halt oder ist immer noch einer der bekanntesten Bartender Deutschlands. Ja. Und so habe ich auch einen Haken hinter, ne? Habe ich alles erwähnt, sehr gut. liebe Grüße, Uwe, wenn du das hören solltest, der hat ja auch gerne einen Podcast. Und dann bin ich in der Industrie angefangen im Vertrieb. Also die haben in Hamburg jemanden gesucht, der die gehobene Gastronomie, das heißt 5-Sterne-Hotels, Sterne-Restaurants, gehobene Bars, wo ich mich halt drin zu Hause fühlte, kaufmännisch quasi betreut von Seiten Pernod Ricard. Pernod Ricard ist ja mehr als nur Whisky, sondern das ist auch Havanna Club, Absolut Wodka, Lillet, was halt gerade mega läuft, Kahlua, Champagner, Perrier Jouet, Mumm Champagner, Monkey 47 Gin, Beefeater, alles mögliche. Also wir sind ja in Deutschland mit Abstand die Nummer 1 und weltweit mit auch wieder mit Abstand zum nächsten, wie ich Nummer 2 der Spirituosen-Importeure und der Großteil der Spirituosen, die wir haben, gehören halt Pernod Ricard, ne?
Ja.
Das ist halt immens groß, was da so alles international dazugehört. Selbst so die meistproduzierten Whiskys der Welt in Indien, die in Europa nicht mal als Whisky verkaufen werden dürften, gehören teilweise Pernod Ricard. Das ist halt so riesig, dieser
Welt. Die im Tetrapack?
Ja, ja, auch. Ja, ja.
Krass.
Ja, ja, mega.
Das habe ich irgendwo gehört. Wahnsinn.
Ja, ja, super. Und ja, da war ich dann halt erst in Hamburg Außendienst für Champagner und gehobene Spirituosen. Und dann wurde halt ein, ja, budgetiert, gesagt, es wäre sinnvoll. Andere Firmen hatten das auch, ein Whisky-Ambassador. Und ich war schon immer sehr affin und hatte sehr gute Kontakte zum Brandmanagement. Das ist so der Innendienst, die sich halt mit den Kollegen in den einzelnen Ländern auseinandersetzen, die Marketingmaßnahmen durchsteuern. Und ja, und dann war da ein Need angemeldet worden und dann gab es eine Ausschreibung, die eigentlich ja 1:1 auf mich gepasst hatte. Und dann, wenn man das intern natürlich schon kennt, war da, glaube ich, gar keine lange Frage, dass ich dann auch da in die Richtung ziemlich schnell eingesetzt wurde. Und dann bin ich nach 3,5 Jahren Vertrieb jetzt seit ja auch über 3 Jahren schon Ambassador für halt die bekannten Marken.
Sehr cool. Lieblingsmarke? Gibt's die?
Trinken oder aktivieren?
Aktivieren. Also
ich, aktivieren muss ich echt sagen, Redbreast ist da wirklich göttlich schön. Ne? Ich liebe es, mit Bartendern oder auch mit ganz normalen Whisky-Konsumenten in den Wald rauszugehen, sie mit einem Förster oder einem Imker, ja, nehmen wir mal den Förster oder wirklich so einen Waldarbeiter, wirklich mal aufzuklären, wie lange braucht es denn wirklich eine Eiche wachsen zu lassen, um daraus ein Fass zu bauen? Wie teuer ist das denn wirklich, wenn man aus einer deutschen Eiche ein Fass bauen würde? Und dann schlackern da ja schon mal die Ohren und dann ist das wirklich Aufklärungs Arbeit und dann auch dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und irische Lebensfreude und auch das, was ich euch da so erzählt habe mit der irischen Geschichte, einfach der Aufklärungsarbeit zu machen und einfach die Leute ja für eine Marke wieder neu zu begeistern, ist halt für Redbreast gigantisch gut, ne? Und das macht wie mega Spaß.
Das glaube ich. Also ist halt.
Aber wenn ich ein Land sagen müsste, wo ich gerne hinfahre, muss ich sagen, ich habe da so mein Happy Place in Schottland, in Keys bei unserem Gästehaus von Shivas Brothers, was genau zwischen Stress Isla und Glen Keys Distillery liegt. In diesem kleinen Bachlauf, wo dann die Forellen hochspringen zur richtigen Jahreszeit, großer Bruchstein, grünes Metalltor, Holzbrücke und ich da alleine mit einem Glas Whisky ist nicht zu überbieten.
Das glaube ich. Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn du es jetzt direkt so sagst.
Ein wunderbares Bild, ja.
Also, du hast gerade gesagt, Keith, gehört auch Glen Keith zu euch?
Glen Keith ist einer unserer Produzenten für unseren, Glen Keith ist in Shivers drin.
Ja, dementsprechend dann wahrscheinlich auch Longmorn.
Longmorn, Stress Isla, Aberlour, Glenlivet, genau, und ja, dann eine Grain Whisky Distille in der Nähe von Glasgow.
Okay, also Stress Clyde. Alles bekannte Namen, alles
auch. Ja, 13 Distillen in der Speyside plus Scapa.
Ja, Scapa auch, stimmt.
Ja, ja.
Scapa, muss ich sagen, läuft auch so ganz schön unterm Radar.
Was ist bei Scapa los? Gibt es sie überhaupt noch?
Scapa gibt es als Non-Age Statement auf dem deutschen Markt.
Ja, stimmt, da gab es mal 16er, ne?
Ja, genau. Und früher 16er, das war halt dieses Problem. Die Distille war ja eigentlich zu und dann haben die Jungs von Highland Park da einfach die kompletten Lagerhäuser in Standardalter einfach da auch teilweise 20, 25-Jährigen reingeballert. Und die Lagerbestände waren halt total im Arsch. Und als Pernod Ricard das jetzt vor, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, 10, 12 Jahre, als Shivers Brothers Limited das übernommen hat, das ist noch keine 15 Jahre her, wir müssen jetzt erstmal anfangen, wieder die Lagerbestände bessern, bis dann jetzt irgendwann vielleicht mal, keine Ahnung, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wieder Age Statement Scapas rauskommen.
Okay, das ist alles, ja, Frage der Zeit. Und wo wir gerade so beim Thema sind und auch gerade kurz Strath Tyler angesprochen haben, der 12er ist weg. Wird er wiederkommen?
Es gibt ihn. Es gibt ihn international. Es gibt eine Shivas Regal Abfüllung als Single Malt. Es ist in der richtigen Shivas Regal Flasche.
Ja.
Gibt es einen, aber halt nicht auf dem deutschen Markt, weil es hat nicht so gezündet, wie wir es gerne wollten. Und wir haben so ein riesengroßes Portfolio an Whiskys. Ja. Da müssen wir halt auch mal gucken, wenn sie nicht laufen, müssen wir auch vom Markt nehmen, weil wir laufen mit so einem Bauchladen teilweise rum, dass wir halt nicht gucken, was läuft nicht und was holen sich die Liebhaber sowieso irgendwo aus dem Netz.
Ich habe mir im Netz auch den Shivers 18 Japanese Oak in so einer 1-Liter-Flasche organisiert.
Ja, das ist 1-Liter-Flasche ist meistens Travel Retail.
Ja. Hammerding.
Ja, super.
Also
Misonada, ne? Oder?
Ja, also stand Japanese Oak drauf vorne. Ja,
das ist wirklich Travel Retail, habe ich da gesehen die Tage, ja.
48%, ein Shivers, ich weiß gar nicht, ob es ein Blended Malt war oder ein Blend, aber
nee, das ist ein Blended
Hammerprodukt, so lecker, so toll.
Ja.
1 Liter schon lange durch, ja.
Ach, der Olli.
Ja, ja. Ja, Shivers macht auch Spaß. Da mache ich gerade eine Blending-Class. Das macht nämlich auch, ich habe verschiedene Blended Malts und auch ein Blended Grain Whisky bekommen, alles im Alter von mindestens 12 und kann damit jetzt Shivers 12 Jahre Blending-Classes machen und sowas.
Ne? Ich höre also, schon, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal
treffen. Ja, ja. Ich liebe ja, neue Konzepte zu machen. Also dieses Sensorik-Tasting mit Glenlivet ist super. Diese Exkursion in den Wald mit Redbreast machen mega Spaß. Shivers Regal, so Labor aufbauen, da selber seine Sachen zu blenden. Macht mega Spaß und das ist halt nur eins von vielen, wo ich gerade so dran arbeite und jedes Jahr ist neu, ne? Jetzt habe ich gerade online viel gemacht und habe da online Pub-Quiz-Sachen gemacht, habe jetzt endlich eine Tasting-Box für mich selber, für meine Kunden mit Tastillery gebastelt.
Cool.
Eine Redbreast-Tasting-Box, das war auch viel Arbeit und also geht immer weiter.
Was glaubst du, wie stabil ist dieses Redbreast-Portfolio mit diesen tollen Age-Statements?
Also das Portfolio, was wir jetzt haben mit Redbreast 12, Redbreast 12 Fassstärke 15 und 21, ist das stabile Standardportfolio. Mhm. Da geht auch nicht so schnell jemand dran. In der Schweiz zum Beispiel ist die 27 auch ein Standardprodukt. Das ist immer davon, wie viel können sie herstellen? Ist es allokiert, also ist es limitiert auf eine gewisse Menge oder nicht? 12er Fassstärke ist, glaube ich, so das, was am rarsten ist in dieser ganzen Runde. Mhm. Der 10er ist kein Standard. Wir haben noch den Lustau, der standardmäßig da ist, nicht auf dem deutschen Markt. Also wir importieren ihn selber nicht, aber er ist ja zu bekommen. Das ist ein Non-Age-Statement. Und wer weiß, was da noch alles so kommt. Teilweise werden Sachen international gelauncht. Es gibt noch ganz andere Qualitäten, die wir aber in Deutschland nicht haben.
Okay.
Aber trotzdem bleiben die nicht stehen. Das heißt, gerade Redbreast ist wirklich so ein, ja, so ein kleiner Schatz, den wir haben, der immer gepflegt wird und immer, ja, so der Wachstum ist da, gesund, klein, wenig, immer wieder ein bisschen was obendrauf, aber ja, nicht immer alles in Deutschland, aber trotzdem international gut zu bekommen.
Das ist cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, wie gesagt, den 21er habe ich noch, aber ich glaube, ich muss auch noch mal aufstocken. wie gesagt, auch die, wie gesagt, du hast gerade zwar als rar bezeichnet, der 12er Cast Strength, Wahnsinn. Auch ein richtig, richtig cooles Ding. Macht auch richtig, richtig Spaß. Von daher unbedingt probieren. Du, Ike, ich hatte dich im Vorfeld gebeten, ein oder zwei Songs rauszusuchen für einen coolen Whisky-Abend. Wir haben bei uns im Podcast eine kleine Rubrik beziehungsweise ein kleines Gimmick, dass wir eine Spotify-Playlist haben.
Sehr gut.
Und wir packen da einfach Lieder rein, die wir cool finden, wenn wir irgendwie zusammensitzen, abends hören. Es hat sich dann herausgestellt, dass die relativ viele Leute auch tagsüber beim Autofahren, auf Arbeit und so weiter überall hören, also nicht nur beim Whisky trinken. Ich denke, es wäre so ein bisschen an der Zeit, einfach mal jetzt ein bisschen auch davon mit reinzubringen. Hast du was rausgesucht oder hast du eine Idee?
Also ich habe mir ja während des Shutdowns endlich einen Traum erfüllt und habe jetzt endlich meinen richtig guten Technics MK2 Plattenspieler mit meinem geilen Verstärker, alles Baujahr. Jetzt möchte ich nicht lügen, ich glaube, ja, 75, sowohl Plattenspieler, Verstärker und Boxen.
Der MK2 auch,
krass. Also ein alter MK2, genau, und noch mit den außenliegenden Bedienpanels. Mhm. Ja, also alles beisammen. Und die erste Platte, die ich darauf gespielt hatte, war diese. Ich glaube, eine der schönsten Cover, die es gibt, das ist Secure, Standing on the Beach.
Ja. Yeah.
Und daraus nehme ich mal das zweite Lied, Boys Don't Cry.
Oh, ein richtig gutes Lied.
Ah, da wird der 80s-Zahn vom Tim bedient.
Ja, also ein richtig gutes Lied. Sehr schön. Ich pack's direkt mit rein. Also für euch, die ihr zuhört, schaut mal wieder vorbei bei Spotify. Einfach mal Dram Good Music eingeben und dann kommt ihr direkt zu unserer Playlist. Und da habe ich das Lied soeben reingepackt.
Das ist doch mal schön. Das muss ich mir gleich mal anhören. Sehr gut.
Ist ja für dich, also es ist halt relativ, ist ganz witzig. Olli ist genau 10 Jahre älter als ich. Das heißt, unsere Musikgeschmäcker, die sind relativ breit gefächert, wenn wir uns zusammennehmen. Aber wir treffen uns an ganz, ganz vielen Punkten wieder. Wir haben viel Hip-Hop drin, wir haben elektronische Sachen, wir haben auch sehr, sehr alte Sachen, wir haben ein bisschen Klassik mit drin. Also es ist von Indie bis Techno und Hip-Hop alles dabei.
Also ich muss eben mal sagen, ich bin für meinen Musikgeschmack leider so 20 Jahre zu spät geboren. Ich bin mega Beatles, Cocker, ich mag Metallica, AC/DC, okay. Guns N' Roses, Queen ist meine Lieblingsband. Okay. So diese, ich bin da, ja, natürlich moderne Lieder auch, alles gut, ne, gar kein Problem, aber an diese ganze Hip-Hop-Geschichte bin ich nie so richtig rangekommen. Aber naja. Ich spiele selber E-Bass, aber...
Ike, dann folgender Tipp, Augen zu, zurücklehnen, dicker Sessel, so wie du das beim guten Redbreast machst oder beim guten Len Livet oder so, was, und einfach mal laufen lassen.
So. Die Playlist?
Ja. Ja. Man kann ja auch skippen, es sind relativ viele Lieder.
Alles gut. Hauptsache schöne Zeit haben, und ich vermisse halt Musicals, und während des Shutdowns habe ich Musik so sehr vermisst, dass ich in eine Band eingetreten bin. Ich bin jetzt offizielles Member beim FC St. Pauli Pipes and Drums Band.
Ach cool. Und aber was spielst du?
Bassdrum.
Ach cool.
Die große Pauke, die da jemand vor sich her schleppt.
Wahnsinn, cool.
Ja.
Hast du das schon in der Jugend oder früher?
Null. Das war einfach so eine Laune, und ich dachte, ich vermisse Musik so sehr, und ich liebe diese schottische Tradition und alles, und setze mich gerade da mit einem Kilt auseinander, was ich denn da so richtig alles für brauche, mit Sporin und...
Wie geil bist du denn?
Ja, man braucht was, ne? Neue Leute kennenlernen, neues Hobby.
Ja. Ja. Dann sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Jahr in Trebsen zu den Highland Games, wo ja in jedem Jahr die Weltmeisterschaften für diese Bands genau stattfinden.
Also die Weltmeisterschaft ist, glaube ich, in Schottland, aber...
Oder ein Teil, oder Europameisterschaft, Entschuldigung. So,
ja. Ob wir uns dafür qualifizieren, sag ich mal, dahingestellt, aber keine Ahnung. Ja, ich bin da noch new in the game.
Ja.
Keine Ahnung, was das mit Meisterschaften zu tun hat. Ich versuche erstmal gerade noch den Rhythmus zu halten. Noten sind bei meinem Instrument relativ einfach. Schlagen, nicht schlagen, schlagen, nicht schlagen.
Das ist nicht so komplex, stimmt.
Ja, du musst halt nur den Rhythmus halten, und trotzdem halt mega witzig, ja.
Rhythm is a Dancer.
Nee, das auf jeden Fall, aber halt auch super konsequent, sehr cool.
Und genau, das, deswegen noch das zweite Lied. Highland Cathedral, bitte.
Ja. Highland Cathedral.
Highland Cathedral, ein schönes klassisches Pipe-Music-Stück.
So, The Royal Scots Dragoon.
Ja, das ist schön. Die machen das bestimmt sehr gut.
Sehr schön, haben wir das auch mit dabei. Das ist cool. Ich glaube, ich habe wirklich das erste traditionelle schottische Lied so ein bisschen, was wir mit drin haben. Aber das ist
cool. Doch das Schöne, oder? Die Schotten sind für alles berühmt, was Iren erfunden haben. Whisky, Kilts und Dudelsack.
Haben alles Iren erfunden?
Ist alles zumindest keltisch und irisch vom Ursprung her, sagen die Leute ja.
Ja, ja. Ja, wobei ich muss sagen, die... Wo du gerade schon sagst, keltisch, das ist ja so nah und es überschneidet sich so viel. Ich finde, dieses Denken in Irland, Schottland, das ist, weiß ich nicht, ja, sicher inzwischen die Nation, das muss sein, aber die haben auch so viel gemeinsam, finde ich. Das zeigt ja das schon wieder, was du gerade gesagt hast.
Ja, die Kelten waren ja auch noch in Frankreich, die waren in Nordeuropa,
Norddeutschland. Ich war vor 2 Jahren in der Bretagne, da ist so viel, was du da noch siehst. Ja, allein schon die Sprache auf den Ortsschildern, auch die ganzen Denkmäler bzw. Monumente, die du da noch siehst, wirklich, das ist der Wahnsinn. Und ich habe gehört, die Kelten ursprünglich eigentlich Österreicher.
Mhm, genau. Wir haben das alles mal Wikipediat, ich auch, ja.
Ja, seit dem Westfälischen Frieden von 16... Keine Ahnung, sind auf jeden Fall die Grenzen safe.
Moment, 1642, glaube ich, ne?
Ich weiß nicht.
Zu Münster und Osnabrück. Ich komme gebürtig aus der Nähe von Osnabrück. Das ist so erste Stunde Heimatkunde.
Gebürtiger Osnabrücker bin ich.
Du? Ach, ich komme aus Minden-Lübbecke.
Sehr schön.
Ja.
Also von daher...
Er kann ja nie mitreden.
Schöne Gegend, schlimm. Viel Gegend dort.
Ich weiß auf jeden Fall nicht, wann. Ich dachte, wäre 1688, aber ist auch egal.
Nee, früher. Dann, ich glaube, der war 16 einstellig, ging der Krieg los, und 16 irgendwas 40 war zu Ende.
Deswegen habe ich auch nur gesagt 16 irgendwas, weil ich mir nicht genau sicher war. Ich war nie gut in Biologie.
Sehr gut. Genau, das ist auch euer Rathaus da, das musst du doch wissen. Entschuldigung, Frechheit. Jetzt wird gegoogelt.
Oh Mann, ey.
Ja, google doch mal. Nee, ich mache sowas nicht.
Bei Gesprächen googeln ist
viel. Ich sitze hier nur und trinke Whisky, weißt du? Das ist mir. Normalerweise der Tim ist immer der mit dem Notebook noch auf dem Schoß und der dann immer solche Sachen nochmal prüft. Aber der ist heute auch ohne weiteres Device hier am Start, sondern fokussiert sich komplett auf dich, Ike. Deswegen
so,
musstest du
so will das, ich das
überprüfen.
Alles gut. Ike, ja, ich denke, wir haben jetzt schön anderthalb Stunden. Es war ein wunderschöner, entspannter Abend.
Oh, ist das schon, geht das dem Ende zu?
Ich denke.
Also, bevor du hier dein Wissen hier bei Wikipedia raushauen kannst, macht der Tim den Sack zu.
Dann möchte ich noch schnell Werbung für meinen Podcast machen, bevor du das hier zu Ende
machst. Unbedingt.
Also, auch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Hidden Bar History, über Entstehungsgeschichten von Barkarrieren. Sie sind unterschiedlicher, können sie nicht sein, wie junge Bartender zu erfolgreichen, international bekannten Bartender wurden oder auch junge Aufstrebende, die gerade ihre Bar aufmachen. Was gibt's Neues aus der Barszene? Das geht alles bei Hidden Bar History. Freue mich auf ein paar neue Abonnenten, auch aus eurer Riege. Und andersherum werde ich das natürlich auch dann jetzt bei der nächsten Folge breit treten.
Hidden Bar History, also alle Dram Goodies.
Hört es euch an. Wenn ihr aus Leipzig kommt, hört euch die Folge mit dem André an. Genau, vom Imperii, die ist richtig gut. Aber auch die anderen Folgen machen echt Spaß. Ich höre auch immer mal rein. Und liegt auch daran, dass ich natürlich irgendwie baraffin bin. Wunderbarer Podcast. Viel professioneller als unserer natürlich auch noch gemacht.
Na, glaube ich
nicht. Von daher doch richtig nochmal Props an dich. Ist echt cool, macht Spaß zuzuhören. Ist echt extrem kurzweilig und höchst interessant. Nicht nur, wenn man sich für die Bar interessiert, sondern auch für das Ganze rundherum.
Ich kenne den gar nicht.
Tja, siehste.
Ja, du, da habe ich jetzt ja was nachzuholen.
Freue mich. Gibt drauf. Jetzt 34 Folgen. Viel Spaß.
Ja, du, das ist gut investierte Lebenszeit, würde ich sagen. Ja.
Das stimmt. Und Nummer 1 geht, glaube ich, ne, mit deinem ehemaligen Chef.
Richtig, genau.
Habe ich letztens erst gehört. Richtig cool.
Und Querdefinition. Und jetzt auch ein bisschen Schweiz dabei. Ich war gerade in Zürich und in Basel.
Oh, Schweiz.
Na, bei den Schweizern.
In Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch?
Ich kann das nicht. Ich kann ja nicht mal Hochdeutsch. Der Osnabrücker dürfte das wissen, was ich meine. Bei uns kommt man ja weg. ich rede schon so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Der Rest klingt, ich versuche das da in dem Podcast, ich habe das gerade wieder gehört und direkt so, nee, das klingt wirklich nicht gut.
Ja. Es ist halt, wenn man sich nur so auf das eine konzentriert, ne, dann fällt es halt oftmals noch besonders auf.
Aber wirklich nicht gut.
Wie gesagt, Leute, hört rein, Hidden Bar History, überall, wo es Podcasts gibt. Ich höre es meistens über Spotify, das macht Spaß. Hört auf jeden Fall mal rein.
Super, vielen Dank dafür. Werbung Ende.
Und jetzt nochmal
ein... ganz kurz, darf ich noch sagen, ich muss nochmal einhaken hier. Also, wenn ihr irgendwie beim Online-Händler eures Vertrauens, beim Whisky-Händler eures Vertrauens oder im LEH unterwegs seid...
Nicht im LEH.
Chivas.
Ach so.
Na gut. Redbreast. Glenlivet.
Aberlour.
Aberlour. Also, die guten Sachen. Ne? Also... wir versuchen das jetzt nur ein bisschen einzupflanzen hier in euren Kopf. Ne? Schlag dazu. Die Sachen machen alle Spaß. Die sind gut. Und da hat der Ike, glaube ich, da ein gutes Portfolio am Start, was auch Spaß macht. Und
wenn ihr im Whisky-Club da draußen seid und Bock habt irgendwie auf ein Tasting, schreibt mich an. Ich bin bei Instagram, Facebook überall zu erreichen und ansonsten über Pernod Ricard, über die Webseite oder über das Kontaktformular. Irgendwie landen die Sachen dann doch bei mir. Oder wenn ihr sagt, ich habe hier einen Händler, der will mal ein Tasting machen oder irgendwas, einfach Bescheid sagen, wenn ich das in meinen Terminkalender reinbekomme. Ich sage ja, ich bin doch ein paar hundert Tage im Jahr unterwegs. Vielleicht liegt das mal auf meiner Tour.
Auf jeden Fall. Von daher erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, sehr gerne.
dass du bei uns warst. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war super, super interessant, einen Einblick zu bekommen in die ja doch verschiedenen Felder über dich, über die Marke, über irischen Whisky als solchen. Wir haben relativ viel abgedeckt. Ich mag das aber. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir uns auf jeden Fall vielleicht nochmal wiedersehen. Von daher hoffentlich bis demnächst.
Wieder ja, hören. Gerne.
Und dann reden wir mal über Schottland und vielleicht ein bisschen über Abellauer oder so, wenn ich so höre, dass es sein Liebling ist.
Sehr, sehr gern. Das klingt sehr gut.
Sehr, sehr gerne. Ich wäre eher für Glenlivet, aber gut, kriegen wir schon irgendwie ausgehandelt.
Dann komme ich halt nochmal und nochmal. Überall, wo ich mal eingeladen wurde, habe ich mich so penetrant reingesneakt. Auch hier Malte Talks Malls oder so, was ja auch ein Freund ist. Oder auch bei Philipp Reim, Eye for Spirits und sowas. Ne? Das ist ja, durch Corona wurde das immer mehr und ich finde das super.
Ja, es macht auch Spaß. Also
ja, mega. Ihr macht das auch wirklich gut und ich freue mich dann auch schon wieder, die nächsten Folgen zu hören.
Lieber Eik.
Ja.
Liebe Leute da draußen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bye, bye. Ciao.